Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 98. Wir nähern uns der 100. Edition. Heute natürlich ausführliches Recap vom Ironman 73 Zell am See. Deutscher Doppelsieg mit Caro Polo und Mika Noth und von beiden eine extrem beeindruckende Performance. Da mussten wir natürlich nochmal drauf eingehen. Dann haben wir einen kleinen Ausblick auf Bocky's Beast. Ich habe ja gedacht, es gibt das Duell zwischen Nicky Boy und mir, das dritte Duell dieser Saison. Aber er hat eine hanebüchene Ausrede ausgepackt, um nicht am Start zu sein, Nicky Boy.
Ja, die könnte dann im Podcast hören, wie hanebüchen diese Ausrede ist und vor allen Dingen, welchen Sieg Nils für sich claimt und sagt, unser Duell steht 1-1. Also, naja, darüber müssen wir nochmal sprechen. Und natürlich, es waren auch schon kleine Ausblicke wieder Richtung Hawaii, Richtung Nizza, Richtung Samarkand. Also, pickepacke voll wieder die Episode und ich würde einfach sagen, wir labern gar nicht weiter im Intro drumherum. Wir gehen schnell in die Werbung und dann starten wir direkt rein mit dem Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin, dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10CorePL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und es ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß, guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst, denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10%
Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitze Vorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10CorePL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Und wir sind drin im Triathlon-Chat und Nils, endlich wieder zu Hause und nicht im Auto auf dem Parkplatz am Lago Maggiore. Aber wo wir heute drüber sprechen werden, auch ganz witzig, natürlich müssen wir über den 73 Zell am See reden, weil was war das für ein geiles Rennen. Und lustigerweise habe ich das Rennen so zu, ich würde sagen, 60% live verfolgt, auf dem Handy, auf dem Campingtisch, während ich das Zelt abgebaut und das Auto gepackt habe. Also so.
Also es ging richtig
Handy
schnell.
Handy auch voll laut gestellt.
Es ging richtig schnell.
Ja. Es war quasi, Zeltabbau hat länger gedauert als der 73 Zell am See, weil so richtig auf Zeltabbau konzentrieren konnte ich mich dann doch nicht.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ich habe Streckencheck in Ratzeburg gemacht, nee, Streckencheck nicht, aber es ist ja wirklich so, Annas Family hat da ja ein Haus direkt am Ratzeburger See, also der Onkel von ihr, Und da haben die zwei auch im Sommer ein paar Tage verbracht, vor Frankfurt die Woche, die Race Week quasi, damit ich mich in Ruhe vorbereiten konnte. Und dann bin ich am Sonntag früh mit dem Rad von Hamburg nach Ratzeburg. Das ist echt eine super schöne Strecke, gerade wenn du morgens um 7:30 rausrollst in den Norden. Und war dann irgendwie, ich glaube um 9:30 oder so, 10 war ich in Ratzeburg. Und dann war halt Wassersport angesagt. Das bietet sich am Ratzeburger See ja an. Und da habe ich dann immer zwischendurch so heimlich geluschert. Also das war 2 Wochen nach Frankfurt. Wäre es jetzt nicht gut gewesen, wenn ich gesagt hätte, so Leute, ich setze mich jetzt mal hier hin und gucke mir das Rennen 73 Zell am See an. Aber es war echt so ein Ding, alter Schwede. Also gerade das Radfahren, was Mika da abgefackelt hat. Aber du hast gesehen, das Orakel hatte recht, nicht mit dem Verlauf. Da ist bei Nico leider ein bisschen was dazwischen gekommen. Aber Mika, ich hatte das irgendwie echt im Gespür, dass der Typ, das war irgendwie, weiß ich nicht, wusste ich, der haut jetzt so ein Ding raus. Und ganz ehrlich, das wäre spannend gewesen, da noch mehr Leute aus der Weltspitze zu sehen. Also ich glaube, da hätten sich wirklich viele, wenn nicht sogar fast alle, das ist natürlich dann immer so ein Superlativ, aber das wäre verdammt schwer gewesen, den Kerl an dem Tag in dem Setup zu schlagen. Oder was sagst du dazu?
Ja, absolut. Also das würde ich 100% unterschreiben. Und ich fand eigentlich mein Lieblingsding von Mika, die Lieblingsmoves an dem Tag waren 2. Einmal das, wo es in den Einstieg reinging. Da ist Flo Angert, hat kurz vorm Anstieg die Führung übernommen. Dann ist so unten quasi, wo jetzt klar war, jetzt geht's in den Anstieg rein, ist Strati vorbei. Ist so in den Anstieg als erster rein. Und Mika war hinter Strati, hat er quasi auch dann Flo überholt, hat dann ausgestellt und auch direkt Strati überholt und hat gesagt, ciao Jungs, I'm out here. Und ist einfach Fuß des Berges weggefahren. Und dann habe ich die ganze Zeit da hoch gedacht, Alter, das war eine Riesengruppe. Und alle, die dahinter sind, sind kein Fallobst. Wie viel Watt tritt er da? Und dann im Ziel dachte ich, kriegen wir vielleicht die Antwort. Ja, mein Garmin, also ich hatte kein Wattmesser und so, hat alles nicht funktioniert und ich bin halt einfach gefahren.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es nicht funktioniert hat oder ob er es gar nicht dabei gehabt hat.
Ich habe es wie gesagt nur so nebenher gehört, das Interview war dann auch noch auf Englisch und dann habe ich nur irgendwie gehört, er hatte keine Daten, das ist das, was ich mitbekommen habe.
Achso, dann hast du nichts verstanden quasi.
Ja, wegen Englisch, ich bin ja der englischen Sprache nicht mächtig. Nein, Quatsch, also es war dann so, weil ich, keine Ahnung, was ich da gerade eingepackt habe, aber ich habe dann nicht das Interview gesehen, mich darauf konzentriert, sondern habe irgendwas eingepackt und habe halt nur das Interview sozusagen mitgehört, wo dann Frieda im Hintergrund noch gequatscht und wer anderes, sodass ich dann immer nur da die Hälfte mitbekomme. Aber ich habe halt mitbekommen, er hatte auf jeden Fall an dem Tag keine Daten, er hatte keine Ahnung, wie viel Watt er da hochgefahren ist. Und das fand ich dann, ja, wir sprechen ja immer drüber, alles ist gesteuert, alles perfekt, die wissen genau, was sie fahren können, wo die Grenzen sind oder wie weit sie über was drüber gehen können. Und Mika hat das ganze Ding einfach mal bei viel gemacht und das Gefühl war gut, glaube ich. Und ist einfach allen sowas von um die Ohren gefahren und weggefahren. Das war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und nach dem Rennen oder während des Rennens habe ich schon gesagt, so boah, das ist ja diese Leistung, also klar, was du gesagt hast, wenn jetzt da nochmal andere dabei gewesen wären, die richtig stark sind, aber so ein Strati und so, der fährt ja auch bei jedem Rennen vorne in der Gruppe mit, den hängst du ja nicht einfach so ab. Und Strati hat gesagt, der ist da hinterhergepresst und hatte halt die ganze Zeit 400 noch was auf der Uhr und hat halt gesagt, das kann ich nicht, das geht nicht, ich kann jetzt hier nicht diesen langen Anstieg die ganze Zeit mit 400 Watt hochfahren, dann kann ich mich oben hinsetzen auf eine Bank und das war's. Und wie du gesagt hast, diesen Mika mal in einem PTO-Rennen mit so einem Tag, das wäre mal wirklich interessant zu sehen, was dann passiert. Aber für mich war das so ein Ding, wir haben ja auch Mika oft schon in PTO-Rennen gesehen und so, der ist immer dabei, der ist immer in the mix, es ist einfach so ein starker Athlet, aber hat dann halt manchmal auch Tage, wo er dann nicht so eine Performance wie da raushaut. Und man hat das ja auch genauso bei anderen Athleten schon gesehen. Das ist auch im Triathlon. Es gibt so diese Athleten, die es irgendwie immer schaffen, so eine sehr konstante, starke Leistung abzurufen. Und dann gibt es einfach auch oft Athleten, die auch immer stark und solide sind, die aber manchmal so Tage haben, wo das Superman-Kostüm richtig gut passt.
Ja, wobei man bei Mika sagen muss, das ist ja tatsächlich dann auch meistens, wenn es jetzt nicht so ein herausragendes Rennen wird, kommt irgendwas dazwischen. Also wenn man sich an Singapur erinnert, PTO, da ist er halt ganz vorne mit dabei und dann platzt er halt auf den letzten 2 Kilometern. Aber dann platzt er halt auch dermaßen, dass man den Knall bis Europa hört und dass er das dann nicht mehr darum geht, irgendwie werde ich jetzt 3., 4., 5., 6., sondern dann platzt er wirklich so, komme ich überhaupt noch ins Ziel. Also das war bei ihm ja wirklich ein Struggle und ich finde, das war auch so ein ganz guter Indikator. Die das Rennen noch nicht gesehen haben, schaut euch das vielleicht nochmal an. Das gibt's ja auf YouTube auch. Und gerade dann auch den Zieleinlauf von Mika, wie unfassbar enttäuscht er ist. Und ich kann mich noch an diese Szene erinnern, wo Frodo ihn dann halt auch so tröstet und sagt, Alter, ey, du bist so jung und du hast das Rennen so bei den Hörnern gepackt und jetzt mach mal easy und so. Und für ihn, ich glaube, er hat dann auch irgendwie so, oh, it's just embarrassing.
Ja,
wo du halt wirklich denkst, Alter, jetzt komm mal runter. Also das war jetzt wirklich irgendwie und dann auch gerade erstes Rennen der Saison natürlich. So und dann halt klar dieses legendäre Sprintfinale letztes Jahr mit Majeré, wo er dann halt, was der durch alle Gazetten ging, weil er halt auf die Nase gefallen ist, also ins Ziel quasi wirklich gestürzt ist. Das war ja auch so legendär. Und das ist halt irgendwie Mika. Und wenn der halt so ein Ding auspackt und halt alles zusammenkommt, dann kommt halt so eine Leistung dabei raus wie am Sonntag. Und da will ich aber nochmal drauf eingehen, weil ich finde dieses, ich habe eben auch nochmal kurz geguckt bei Instagram und da hat er tatsächlich geschrieben, no stats to share from Sunday, rode without my Garmin and Power Meter. Also hat er das wohl schon wirklich bewusst gemacht und dass er halt auch bei viel gefahren ist, dass er dann interessanterweise auch nach RPE gefahren ist. Das ist das, was ich immer so versuche, den Leuten mitzugeben, die halt nicht mit Wattmessgerät oder mit Zeiten trainieren können oder auch nicht wollen. Und da ist ja halt einfach diese Rate des individuellen Empfindens ist sehr, sehr gut. 10 ist halt Vollgas. 1 ist halt, ich bewege mich ganz, ganz entspannt. 0 ist, ich liege auf der Couch. Und da hat er halt geschrieben, dass er halt uphill ist er halt 9 von 10 gefahren. Runter ist er halt Vollgas gefahren. Und ansonsten ist er halt 7 von 10 gefahren beim zweiten Part, dem Flat Part. Was ja wirklich 7 von 10. Das ist halt wirklich, da ist noch verdammt viel Luft nach oben. Und trotzdem kommt diese Leistung zustande. Und was ich halt wirklich krass fand, war auch die Abfahrt zu sehen. Ich meine, du hast es gesagt, Jelle Gehns ist ja als Zweiter oben angekommen. Spannenderweise hast du ja die ganze Zeit letztes Jahr in der Vorbesprechung, letzte Woche von Martin van Riel gesprochen. Ich so, nee, du meinst Jelle Gehns, der ja auch schon stark war beim Tallinn-Rennen die Woche davor. Und Mika hat halt einfach auf der Abfahrt, ist der dann halt echt runtergezogen. So. Und das hat man auch schon gesehen. Der ist so mit dieser gewissen Aggressivität da runtergefahren. Und ich finde es halt, dass er wirklich das bei viel gemacht hat. Das finde ich total interessant. Das ist, glaube ich, Daniela Rief hat, glaube ich, alle ihre Rennen nach Gefühl gemacht. Anne Haug genau das Gleiche. Und man hat es häufig, wenn Athleten, wie du es gesagt hast, wenn dann mal der Powermeter ausfällt und die müssen dann auf einmal bei viel machen. Also Altersklassenathleten sind dann meistens hoffnungslos überfordert, weil die gar nicht wissen, was los ist. Erfahrene Athleten haben dann oft Rennen, wo sie sich selber übertreffen. Und das ist ja ganz häufig dieses Ding. Natürlich hilft es beim Pacen und natürlich hilft es beim Nicht-Überziehen. Aber es kann halt auch das Gegenteil bewirken, dass du halt dieser sogenannte Bumblebee-Modus, die Hummel, die eigentlich nicht fliegen kann, aber die es halt trotzdem hinkriegt, dass du halt einfach, du gibst halt das, was du kannst. Und vielleicht kannst du ja an dem Tag sogar mehr als das, was du immer vorher geleistet hast oder was du meinst, was du leisten kannst oder was irgendwelche physiologischen Tests sagen. Und dann kommt halt sowas dabei raus. Und man hat ja auch gesehen, als er losgelaufen ist, T.O. Thomas Ott, ein Athlet, den ich betreue, der mit Fred vorher in der Höhe war, der wollte auch racen, der hat dann ein super gutes 3-Wochen-Camp gehabt, zum Ende eine leichte Magenverstimmung geholt, wo dann ganz klar war, 3 Wochen Höhe, Magenverstimmung, da macht es überhaupt keinen Sinn zu racen und der musste dann schweren Herzens erst trotzdem hingeflogen, weil er schon in der Nähe war, hat das Rennen dann so ein bisschen sich angeguckt. Und er meinte, als Mika losgelaufen ist, hast du schon gesehen, der pumpt echt so. Das hat man ja auch gesehen, hat dann so ein bisschen dicke Backen gemacht. Natürlich setzt einem, wenn man so einen Bikesplit hinzaubert, setzt einem das zu. Aber der ist ja auch noch richtig stark gelaufen. Er ist ja, glaube ich, die drittschnellste Zeit gerannt. Und ich meine, dass er da jetzt nicht mehr an die letzte Rille gegangen ist, war ganz klar. Der hat dann gecruised und das ist schon wirklich krass. Also ich hoffe wirklich, ich meine, er hat ja eine Wildcard für Ibiza. Mhm. Er ist auch aus der
Höhe.
Die
Form jetzt mitnehmen. Genau. Auch das Gefühl des Sieges mitnehmen, das ist natürlich saugeil. Und ich meine, du hast gerade gesagt, er ist eine 1:14:09 gelaufen. Das liest sich auf dem Papier jetzt erstmal so solide. Aber Zell am See ist halt auch kein leichter Laufkurs.
ist eine Laufzeit von Ash Gentle oder Anne Haug. So liest sich das.
So liest sich das, ja. Aber das ist wirklich kein leichter Laufkurs, der komplett flach ist, sondern es geht da durch die City auch immer hoch und runter. Und es war natürlich auch noch verdammt warm an dem Tag, also 30 Grad irgendwie. Und dann nach so einem Radsplit, also ich kann das nicht, ich müsste mal so ein Fred, der irgendwie schon so viele Kurse geraced hat, irgendwie, der könnte jetzt direkt sagen, das wäre eine 1:11:30 bei einem flachen Kurs oder sonst irgendwas. Der hat das so gut im Gefühl mittlerweile. Aber man darf es nicht vergessen, das ist wirklich eine, wenn man sich nur rein die Zeiten anguckt, war das auch noch ein richtig starker Lauf von Mika, was du gesagt hast, was man dann auch sieht mit der einer und dritt schnellste Laufzeit. Vor allen Dingen, wenn man auch guckt, was dann für Läufer dabei waren, mit Tom Hoog, der noch auf 4 vorgelaufen ist, oder Gregor Payet aus der Kurzdistanz kommen, der Dritter geworden ist, auch ein richtig, richtig starkes Rennen gemacht. So, ja, war das, ist halt so, diese Kurzdistanz, da sind ja immer so eine Wundertüte. Wie funktioniert das auf der Mitteldistanz? Und es war, meine ich, auch sein erstes Rennen jetzt über die Mitteldistanz.
Nee, ich glaube, es war das zweite PTO-Rennen. Ah, okay. Und das war auch ganz witzig, weil das habe ich tatsächlich dann in der Zusammenfassung nochmal gesehen, ein paar Tage später. Gab es so ein Recap, irgendwie 9 Minuten oder sowas von Ironman. Und ich glaube, Didi Giesbauer, eine ehemalige Profiathletin, und Heather Furr, das sind ja die Kommentatoren. Nee, Mirinda Caffrey, glaube ich, und Didi Giesbauer. Und die wussten gar nicht, wer das ist, weil er halt einfach nicht ein einziges Sponsorenlogo drauf hat. Ich glaube, Swisside stand drauf. Und die wussten, wer ist das denn? Und keine Ahnung. Und oh, sorry, wir kennen uns halt in Europa nicht so gut auf. Und da denkst du auch so, Alter, Payet, das ist jetzt schon ein Franzose, den man irgendwie kennt. Und der liefert da dermaßen ab. Und der hat dann aber selber auch gesagt, dass es halt erst seine zweite Halbdistanz war und dass er ziemlich happy war, dass er sich auch für Taupo qualifiziert hat und erstes Pro-Tour-Rennen und so. Also da sieht man halt auch mal, was auch aus Frankreich für Kaliber kommen. Das ist ja schon. Also,
Nils, bevor du dich jetzt im Kopf und Kragen redest. Hä? Der Name hört sich französisch an, aber überleg nochmal, wo der herkommt. Also die Flagge ist oben rot, weiß, blau.
Ist der Luxemburger?
Ja.
Ah, okay, alles klar. Sorry. Gut, aber nichtsdestotrotz ist das wieder dieses klassische Phänomen, dass du halt die Kurzdistanzler hast, die auf die Halbdistanz kommen und die halt einfach rasieren und keiner hat sie auf der Pfanne. Ich meine, das geht uns ja selber auch so. Und ja auch, das finde ich halt auch krass, wenn du dir das Rennen nach dem Radfahren anguckst, das war halt auch wieder so ein Ding. Ich glaube, da waren in den Top 10 8 Deutsche. Das war, wo du halt auch wieder denkst, Alter, ist das jetzt hier eine deutsche Meisterschaft oder so? Also die Schwimm-Rad-Kombo von den Young Guns, das ist schon echt ganz, ganz krass, aber man sieht es, am Arsch ist die Ente fett. Am Ende wird's halt im Laufen entschieden und da sind dann doch viele Hops gegangen, einige haben Zeitstrafen bekommen und Co. Aber schon krass, was halt wirklich bei den jungen Wilden, weil wir das ja letzte Woche auch angesprochen haben, was da halt für ein Niveau herrscht, ne? Das ist schon, und ich, wie du es gesagt hast, ich meine, Strati, der hatte eine herausragende Saison, der hat jetzt ein gutes Rennen gehabt, was er auch gesagt hat, es war halt kein herausragendes Rennen und dann wirst du halt Fünfter. So, das ist
Fünfter, genau.
Das ist halt einfach so. Also das Niveau, das ist wirklich, das ist echt beeindruckend und macht natürlich total Bock auf das Rennen in Ibiza oder auf Ibiza. Das wird schon cool werden. Und ja, Mika, wie gesagt, ist aus der Höhe gekommen. Ibiza ist meiner Meinung nach 4 Wochen, nachdem er aus der Höhe gekommen ist, 4 Wochen nach Zell am See. Da müsste eigentlich noch eine bessere Form sein als unmittelbar aus der Höhe oder zumindest eine vergleichbare Form da sein. Fred, zeitgleich aus der Höhe gekommen, aus Livigno, der wird auch Bock haben natürlich zu performen, das ist ja immer sowas. Also der wird da auch nicht, also A wird da zugeguckt haben und B wird das nicht so sein, dass er da die ganze Zeit ein Grinsen gehabt hat, sondern der wird dermaßen FOMO gehabt haben und Bock auf dieses Rennen gehabt haben, dass der hundertprozentig richtig heiß ist auf Ibiza.
Ja, erstmal macht er sich jetzt die Taschen voll in Peking.
Ja, wobei, das ist halt die Frage, wenn du dir anguckst, wer alles da ist, ob da dann die Taschen tatsächlich so voll sind, das wird sich halt zeigen, ne? Also Kyle Smith ist doch auch da, meine ich, oder?
Ja.
Also da werden schon...
Aber es ist eine Kurzdistanz, also super interessant jetzt zu sehen. Ne?
Mega
interessant. Olympische
Distanz,
voll. Non-Drafting, 6 Profis, Männer, Frauen und eine Prize Purse von 100.000 für diese 12 Profis.
Voll.
Also... Schon interessantes Format irgendwie. Also wann hast du das letzte Mal Non-Drafting Olympic Distance gesehen und das irgendwie dann jetzt mit 6 Leuten, also ich weiß nicht, wie sie auf diese 6 kommen oder warum sie nur 6 eingeladen haben oder das macht. Wahrscheinlich haben sie dann nicht mehr bekommen, die nach Peking zu
laden. Aber
ist
so ein Challenge-Rennen oder nicht?
Challenge Peking,
ja, guck mal,
Challenge
dann,
Beijing.
Dann hat Zivis Luftschick, der Manager von Fred, der hat dann, was Challenge anbelangt, war jahrelang Geschäftsführer, der hatte auch seine Finger im Spiel, also wie die...
Ja, Fred hat mir erzählt, das war schon immer, das sind auch schon so die Brownlees und so,
ja,
gestartet,
ja,
früher.
Ja, ja.
Also das ist jetzt ganz neu mit Challenge-Label, aber dass das so ist mit diesem hohen Preisgeld über diese Non-Drafting-Distanz und so, das ist schon lange so anscheinend. Ich hatte das überhaupt nicht, ich meine, Peking-Triathlon, das hast du ja auch nicht auf dem Schirm. Ja, super spannend, was da passiert. Aber ich gebe dir recht, Fred ist Vorjahressieger. Diesen Kurs liebt er auch. Und wahrscheinlich denkt er auch, oh shit, da wäre ich mit Mika mitgefahren. Voll. Vielleicht hätte ich den noch abgestellt. Oder also da gehen auch die Gedanken los. Und das Geilste, was ich eigentlich an dem Rennen noch fand, weil man hat es dann gesehen, Strati hat dann die große Gruppe sozusagen wieder ins Ziel gezogen, weil der dann auch immer denkt, okay, ja, was soll ich machen? Wenn von hinten noch mehr kommen, wird's für mich noch beschissener. Und wie viele da zusammen vom Rad gestiegen sind und trotzdem hat Mika das Ding so souverän gewonnen, obwohl er das ja einfach den Weg nach vorne gesucht hat, wie Fred ja auch in Zell am See. Also Zell am See scheint auch so ein Rennen zu sein, wenn du da wirklich wegkommst und geil fährst und auch die Abfahrt frei hast für dich und da richtig runterballern kannst und die Abfahrt kennst, wo du schon alleine sehr gut durchkommst, obwohl hinten gefühlt 50er-Gruppe in die Wechselzone reinrollt, waren wahrscheinlich 20, aber das hat kein Ende genommen. Also wo dann die Einstellung der Wechselzone war, war ein Athlet nach dem anderen, bam, 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 da rein. Und ich dachte, eieiei, was wird das jetzt? Ein Laufrennen. Aber Mika hat sie alle abgewehrt. Wir bleiben aber nochmal, bevor wir jetzt hier mit Beijing und so abdriften, jetzt nochmal auf jeden Fall bei Zell am See, weil das noch beeindruckendere als das Männerrennen fand ich beim Frauenrennen. Caro Pole, back to back nach Tallinn, wo sie so eine souveräne Leistung gebracht hat, da 73 Europameisterin geworden ist. Eine Woche später in Zell am See macht sie das Gleiche nochmal und macht das Rennen Schwimmen, Radfahren, Laufen komplett von vorne. Und alle anderen droppen einfach hinten raus und haben nicht den Hauch einer Chance, die zu schlagen. Also
das ist das.
Ja, das. Also die Performance war so beeindruckend, back to back vor allen Dingen nochmal, wenn man sich das überlegt, nach so einem harten Rennen in Tallinn mit so einem harten Kurs und auch so souverän jetzt nochmal so ein Ding abzufeuern, boah, saustark von Caro.
Ja, also da hat sich jemand, man muss es echt so sagen und auch nicht, ich wollte gerade sagen durch die Hintertür, aber das stimmt ja überhaupt gar nicht.
Nee.
Das war jetzt wirklich ein Ausrufezeichen, halt in die absolute Weltspitze katapultiert, denn man muss ja wirklich sagen, also da waren halt einfach richtig, richtig starke Athletinnen am Start am Wochenende und wir haben ja vorher noch so gesagt, ja, mal gucken, ob es wieder so ein Duell gibt mit Lena, war natürlich auch so ein bisschen Fanboy-mäßig, die hat echt richtig, richtig gestruggelt mit der Hitze. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel sie nachher geworden ist. Ist sie noch ins Ziel gekommen? Also shame on me, muss ich zugeben.
Ja, 12. ist ins Ziel gekommen.
Aber guck mal, 12. geworden. Aber was, also auch Athletinnen, Daniela Bleimel leider Probleme gehabt, musste aussteigen. Ich weiß auch gar nicht, was
genau, mit dem Rücken.
MRT rausgekommen ist. Sie wollte dann ja am Montag, Dienstag ins MRT, weil sie wirklich ja offensichtlich da doch schwierigere Probleme hat. Und die Rückenprobleme ziehen sich jetzt ja auch schon so ein paar Wochen nach. Und das ist natürlich 3 Wochen vor Nizza. Das gibt einem natürlich schon was mit, wenn man eigentlich nochmal einen guten Hitout haben will, eine Bestätigung will, dass das Training, die Arbeit gut funktioniert hat in den letzten Wochen. Und dann musst du aber halt mit wiederholenden Problemen aussteigen. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Aber auch Lisa Nordeen und Co., also da waren ja einfach richtig, richtig starke Athletinnen am Start. Und Caro, die hat jetzt halt die Rennen so absolviert, die siehst du zweimal. Die siehst du am Start und danach siehst du sie auf dem Podest ganz oben.
Ja.
Und wie du es
halt, hat sich ja auch schon angedeutet, ne? Da haben wir auch das Video drüber gemacht, wo Lena dann Zweite geworden ist, Caro Dritte. Da ist sie auch vorne geschwommen, vorne Rad gefahren, da hat Laura Madsen sie noch abgefahren. Mhm,
die jetzt Dritte geworden ist.
Die jetzt Dritte geworden ist, die jetzt aber auf dem Radfahren keine Chance mehr hatte, ranzukommen. Also da siehst du bei Caro auch über die Saison so eine richtig starke, tolle Entwicklung, wie die sich einfach über diese Distanz, über die letzten Jahre, also kommt auch von der Kurzdistanz, kommt auch aus dem Kader, und wie sie sich so ein bisschen auf dieser Distanz jetzt eingefunden hat und wie sie jetzt wirklich richtig angekommen ist auf dieser 73-Distanz und wie du hast es gesagt, voll in der Weltspitze, und einfach... Ich liebe einfach diese Athleten, die das Heft in die Hand nehmen, die natürlich auch die Möglichkeit hat, weil sie eine super starke Schwimmerin ist und eine super starke Radfahrerin. Aber ich liebe es halt genauso wie Mika, wenn Rennen so gestaltet werden, dass Leute einfach, Athleten, Athletinnen einfach voll auf Angriff gehen. Du sagst ja immer so schön, den Stier bei den Hörnern packen und einfach dann racen. So, und nicht abwarten und hinten dann bei Kilometer 15 attackieren und das Ding gewinnen. Auch geil, auch cool taktisch, aber ich liebe halt diese Rennverläufe, wo Leute einfach von Anfang an den Gashahn mit 10 Spacksschrauben komplett festdrehen und erst im Ziel wieder loslassen oder dann zusammenbrechen, weil der Tank komplett leer gefahren ist und die Reservenadel durch den Begrenzer gefallen ist. Und das finde ich einfach cool zu sehen und hat mich so krass für sie gefreut, dass sie das Ding Back-to-Back so durchgezogen hat, weil, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, Back-to-Back-Racing, und wir haben es diese Saison bei mehr, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche auch besprochen hatten, mit Strati und sowas gesehen, dass das wirklich keine einfache Nummer ist, Back-to-Back so eine Leistung zu erbringen. Und ich ziehe meinen Hut, den ich heute nicht aufhat, Chapeau.
Ja, absolut. Also ich glaube, man hat es auch gesehen. Also in Tallinn, da war so bei der Europameisterschaft, das war dann so nochmal so eine, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ob es so eine Ungläubigkeit war, aber da hast du halt schon gesehen, das Gefühl davon außen natürlich betrachtet, ist ihr da so ein bisschen so ein Stein vom Herzen gefallen, dass sie das geschafft hat und dass sie da so ein Feld, ich meine, Cat Matthews, haben wir schon drüber geredet, ist Zweite geworden, anerkanntermaßen eine der komplettesten Athleten, was Halbdistanz und Langdistanz anbelangt, und besten Athleten der Welt, also die ist eigentlich bei jedem Rennen, wenn sie am Start ist, ein Faktor, wenn sie in Form ist, und da hat man schon gesehen, dass Caro da echt so, boah krass, ich habe halt einfach hier gerade die Europameisterschaft gewonnen, und dann das Rennen jetzt in Zell eine Woche später, das war irgendwie so eine Bestätigung, und ich glaube, dass sie damit jetzt auch für sich vom Kopf her einfach nochmal, da wird sich was verändert haben, weil ich glaube, das ist wirklich so der große Punkt von so einem Back-to-Back-Racing. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du halt echt eine richtig, richtig gute Basis hast, denn einmal so über sich hinauswachsen, das können Top-Athleten. Aber das kostet dann unheimlich viel Energie und auch tatsächlich nicht nur körperlich, sondern auch gerade vom Kopf her. Also man muss ja auch vom Kopf her bereit sein. Ich meine, wenn du das Rennen von vorne gewinnst, dann gibst du halt zu keinem Zeitpunkt die Verantwortung ab. Das ist ja auch etwas, wenn du halt ein sehr, sehr guter Läufer bist und du bist dann in so einem Feld unterwegs von 5, 6, 7 Athleten oder auch bei den Männern dann 15 Athleten, dann musst du natürlich aufpassen, dass du dabei bist. Das wird jetzt auch gerade durch den Race Ranger, wird das auch immer herausfordernder, auch im Profirennen, weil wenn du irgendwie dich an 10. Position aufhältst und dann am besten noch ein Challenge-Rennen mit 20 Meter Abstand, bist du halt einfach 200 Meter hinter dem Ersten. Und wenn da einer dann an zweiter, dritter Stelle attackiert, dann ist das ein rein rechnerisches Ding. Da musst du schon mal 20 Sekunden auffahren, um überhaupt in diese Position zu kommen, und musst halt diese 170 Meter zurücklegen und das Loch zufahren. Also es kann dann halt einfach passieren, dass du...
Oder darauf hoffen, dass es wer anders zufährt.
Genau, oder jemand anders ist, genau. Also so, das ist schon auch nicht ganz so easy, aber letztendlich ist es so, wenn du halt in so einem Feld unterwegs bist, du bist ein extrem starker Läufer, dann gibst du ja die Verantwortung so ein klein bisschen ab. Dann kannst du auch mal dich so ein bisschen, wie gesagt, nicht ausruhen, aber vom Kopf her ist es einfach eine andere Geschichte, als wenn du halt vorne die ganze Zeit am Pushen bist. Und dieses wirklich über 4 Stunden 15 war, glaube ich, Caros Siegzeit in Zell am See, halt die ganze Zeit drücken, sowohl beim Schwimmen als auch beim Radfahren, als dann natürlich auch nachher beim Laufen. Das ist schon nochmal was anderes. Und das hat sie jetzt zweimal hintereinander gemacht, und ich glaube, dass da im Kopf bei ihr jetzt wirklich, das ist jetzt so ein Ausrufezeichen, was da hängt. Die hatten eine super Basis, sonst hätte sie das nicht geschafft. Die hat sich von Tallinn mental auch richtig gut erholt. Und das ist natürlich eine Motivation, sensationell. Ich glaube auch, sie hat jetzt auch eine Wildcard bekommen für Ibiza, oder? Ich meine, dass ich das so irgendwo gelesen hätte. Natürlich dann auch nochmal. Ich meine, das ist halt auch krass. Das wird eine der ersten Male sein, wo sie dann halt auch wirklich Mädels um sich rum hat, die halt ähnlich stark Radfahren wie sie. Da ist es dann halt anders. Da kann sie dann auch mal die Verantwortung abgeben und kann sich mal 2, 3 Turns ausruhen vielleicht hinter jemanden. Und dann kommt es halt zum Laufbattle, denn sie ist, das muss man halt auch sagen, mittlerweile auch echt eine sehr, sehr gute Läuferin, und sie ist die Laufsplits alle jetzt gerannt, nachdem sie 90 Kilometer alleine geballert ist vorne, und wenn sie jetzt halt Möglichkeiten hat, sich vielleicht für 20, 30, 40 Kilometer auch mal zurückzunehmen, im Sinne von, dass sie halt, wie ich es eben gesagt habe, die Verantwortung abgeben kann, also das ist schon extrem spannend, und das war wirklich, ja, wie du es gesagt hast, extrem beeindruckend zu sehen, wobei Jelle Gehns ja letztendlich das Gleiche gemacht hat, ne? Er war ja Dritter in Tallinn und jetzt Zweiter in Zell am See. Aber das ist halt so ein Athlet, da weiß man halt einfach, der Typ war bei Olympia, das war einer der besten ITU-Distanzathleten, die es gab, und da haben alle eigentlich gesagt, wenn der mal auf die Halbdistanz, oder er hat ja schon Halbdistanzrennen gemacht, ich glaube, er hatte auch diesen Battle mit Martin van Riel damals in Dubai, wo sie den Weltrekord auch aufgestellt haben. Also das ist halt ein Typ, der halt alles in der Hand hat. Aber ja, das ist schon krass. Und was du gesagt hast, dass du die Athleten liebst, die halt so diese Rennen bestreiten, wie Mika, wie Caro, das ist ja auch, wenn man das mal so betrachtet, das klassische German Engineering. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie die Hawaii-Siege zustande gekommen sind, außer Patrick. Patrick ist halt so der Einzige, der dann wirklich aufs Laufen setzt und halt mit seinem Wunderlauf die Rennen gewinnt. Aber ansonsten, ob das jetzt ein Sebi ist, selbst ein Frodo 19, hat auf dem Rad schon attackiert und ist dann das Ding einfach souverän zu Ende gefahren. Und über Faris und Norman und Hell on Wheels brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das waren halt die German Überbiker. Aber im Grunde genommen ist das ja schon so ein bisschen auch 73 WM, wenn du dir das anguckst. Die Jungs, Rico, Fred und Jan, die sind auf dem Rad weggefahren in der Gruppe und haben es dann halt im Laufen unter sich ausgemacht. Aber das ist wirklich so wie die deutsche Tradition halt. Früher nur auf dem Rad, mittlerweile beim Schwimmen und beim Radfahren, so wie Mika. Und dann beim Laufen halt mit dem extrem starken Lauf den Sack zumachen. Also das ist schon echt eine coole Variante und macht extrem Spaß zu sehen. Und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, ich freue mich echt dermaßen, wenn die Jungs und Mädels den Schritt auf die Langdistanz gehen. Denn boah, das ist schon, da kommt echt einiges nach oben. Das ist irgendwie auch krass, was das für ein Niveau hat. Aber aus Fansicht natürlich sensationell. Also wirklich cool.
Ja, absolut. Also das ist, sehe ich genauso wie du. Ich finde auch ganz interessant, ich wollte nochmal auf den einen Punkt eingehen, was du eben gesagt hast, so dieses, du fährst weg, du hast die Verantwortung in deiner Hand als Profiathlet, oder ich meine, das ist aber bei Age-Groupern genauso, oder du wartest halt ab und hoffst drauf, dass irgendwer anders die Lücke zufährt. Und wenn die wer zufährt und du bist ein starker Läufer, hast du natürlich alle Karten in der Hand. Aber wenn du nur immer drauf hoffen musst, dass irgendwer anders die Löcher zufährt, und wie du gesagt hast, das wird jetzt mal spannend zu sehen. Hoffentlich kommen mehr Rennen wirklich irgendwann auch auf Dauer diese 20-Meter-Regel, dass es nicht nur 12 sind. Und vielleicht fährt dann halt mal irgendwer keine Löcher mehr zu. Und dann hast du halt wirklich so, dass die einfach irgendwie im Pack hängen und nur stark laufen und sich darauf berufen und das ihre Taktik ist, dass die halt ja entweder ein gutes Rennen machen, wenn irgendwer die Löcher zufährt, oder halt weg sind und gar keine Chance mehr aufs Podium haben, wenn niemand da ist, der die Löcher zufährt. Also ich glaube, es geht halt auch dahin, und das sieht man ja jetzt auch bei denen, die von der Kurzdistanz hochkommen. Früher war es immer so, die Kurzdistanz, ja, das waren starke Schwimmer und starke Läufer, aber die konnten alle nicht Radfahren. Aber wenn man jetzt sich anguckt, Martin van Riel, was der da in San Francisco gemacht hat, oder auch jetzt Jelle Gehens, der als einziger hinter Mika hinterhergefahren ist, der auch, also ich meine, der ist Zweiter geworden und es war auch den ganzen Tag bis ab Anstieg unten solo unterwegs. Und das als kleinerer Athlet, ne, also das, wo du denkst, klar, am Berg, kleiner leichter Athlet, da kann der hinterher springen, und hat auch versucht, den Jump zu Mika zu machen, was er nicht ganz geschafft hat, weil Mika einfach so unfassbar stark gefahren ist.
Dass ich zwischengehe, den Hauptunterschied, ja, meiner Meinung nach, weil das hatte ich dann zum Teil wirklich ein bisschen verfolgt, hat Mika auch wirklich in den Abfahrten gemacht. Also ich glaube, er hatte irgendwie 30 Sekunden oder so, und dann ging es in die erste längere Abfahrt rein, und dann hatte Mika auf einmal, glaube ich, weit über eine Minute.
Ja, so, der war fast dran. Also ja, der war genau am Scheitelpunkt oben fast dran. Genau. Mika hatte halt voll drüber gedrückt, und Jelle ist wahrscheinlich ein bisschen drüber gegangen, berghoch, um irgendwie wieder näher zu kommen, weil, keine Ahnung, Mika wird ja 400 plus Watt gefahren sein, und selbst wenn du leichter bist, musst du hinten dann auch richtig treten, um da irgendwie näher ranzukommen wieder. Und wenn Mika halt voll durch die Abfahrt durchzieht, und ich würde jetzt mal sagen, Mika hat sich wahrscheinlich die Abfahrt auch, wie wir ihn kennengelernt haben und was er berichtet hatte von den 73 Worlds, auch ein bisschen genauer angeschaut als Jelle Gehens. Das heißt, der weiß genau, wo muss er bremsen, wo kann er voll durchziehen, wo kann er in der Abfahrt in Aerobars fahren und wo nicht. Und ich würde mal behaupten, dass Jelle wahrscheinlich nicht hundertprozentig so gut das kannte wie Mika, und dementsprechend konnte er da einfach einen riesen Unterschied machen. Und dann ist natürlich für einen leichteren Athleten der Vorteil berghoch, bergrunter natürlich auch wieder ein Nachteil. Ich meine, das beste Beispiel sind wir zwei auf Lanzarote, wo ich dann einfach in der Abfahrt mich klein mache und mit meinen, was hatte ich damals, 86, 87 Kilo an allen vorbeirolle. Da hat dann auch ein Fred und sonst was keine Chance, wenn da einer mit fast 90 Kilo bergab rollert. Das rollt halt einfach besser. Und da, wenn du dann noch die Kurven kennst, machst du halt einfach den Unterschied. Aber ich meinte einfach, dass auch diese Kurzdistanzen, die hochkommen, mittlerweile auch super starke Radfahrer sind. Und wir einfach wirklich im Triathlon jetzt das sehen, egal wen du da anguckst, die da vorne sind, es gibt eigentlich kaum noch Leute, die wirkliche Schwächen haben. Und wenn es Athleten gibt, die wirkliche, in Anführungszeichen, Schwächen haben, dann sprechen wir immer eigentlich übers Schwimmen.
Ja, ja, das ist, ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues. Ich glaube, dass da tatsächlich die Brownlees halt einfach die Struktur auf der ITU-Distanz verändert haben. Das waren wirklich so die allerersten, die sich halt nicht aufs Schwimmen und Laufen ausgeruht haben, sondern die dann halt einfach gesagt haben, so, ich mache jetzt den Unterschied beim Radfahren. Und wo dann gerade Athleten wie Javier Gomez auf einmal echt überfordert waren, weil man halt einfach beim Radfahren schon dermaßen der Punk abging, dass sie dann halt irgendwie in der Gruppe waren und entweder härter arbeiten mussten als vorher und dann das Laufen nicht mehr so auspacken konnten oder halt tatsächlich beim Radfahren abgehängt wurden. Und dann waren sie genauso gut beim Laufen, aber sind halt hinter den Jungs vom Rad gestiegen und dann haben sie halt nachgelegt. Und jetzt gibt es das halt nicht mehr. Wie du es halt gesagt hast, dann muss man halt irgendwie aufpassen, dass man beim Schwimmen nicht den Zug verpasst, aber dass die halt alle extrem stark Radfahren, das ist jetzt halt einfach auch schon länger der Fall. Ich glaube tatsächlich, was halt Zeit kostet, und ich finde, das hat man bei Caro auch sehr gut gesehen, die ja letztes Jahr so den Switch gemacht hat von der Kurzdistanz aus dem Kader raus auf die Halbdistanz, dass so dieses, was Jan Mika auch in Perfektion betreibt. Ich meine, wir hatten ihn nach seinem Rennen in St. George am Mikro und da hat man halt einfach schon gemerkt, der Typ ist ein Freak. So, und da bin ich auch wirklich, der ist auch nochmal mehr Freak als die anderen, finde ich irgendwie. Also der, das ist genau wie du es halt gesagt hast, der guckt sich dann jede Kurve an, der ist auf dem Weg aus der Höhe, pennt er dann auf irgendwelchen Berghütten, damit dann die Höhenkette nicht unterbrochen wird und er zumindest nachts dann noch in einer Höhe schläft und so. Also das ist auch ein Typ, dem traue ich auch am ehesten tatsächlich zu, so ein Rennen wie Hawaii zu gewinnen. Weil der halt nochmal so diese extra, und ich will damit jetzt überhaupt keinen, das sind alles herausragende Athleten, ob das ein Fred ist, ob das ein Strati ist, ob das ein Rico ist, ob das ein Nico ist, also da können wir jetzt 10 Athleten nennen wahrscheinlich oder zumindest 5. Aber ich glaube, so diesen Unterschied macht wirklich dann dieser genienahe Wahnsinn. Und da wirkt Mika irgendwie auf mich auch wieder dann so, weißt du, auch so, dann ist er dann.
Also am meisten Wahnsinn.
Ja, dann nimmt er da sein Stirnbart ab und läuft dann mit der Mähne ins Ziel und sowas alles. Also der ist ja auch, das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, der hat so diese 2-3%. Das kann auch sein, dass es ihm zum Verhängnis wird. Das kann halt auch sein. Aber das ist schon ein Freak. Und ich meine, das hat man gleich im ersten Podcast gehört irgendwie, wie der Typ an die Sache rangeht und dass der gerne mal Sachen auch im Training dann übertreibt, egal ob es Heat Prep ist oder so. Ich meine, er sagt ja selber auch mit dem Lachen, dass er schon viele Fehler gemacht hat. Und das ist so Learning by Doing halt, auch in der Weltspitze. Und das ist diesen Prozess, den er halt gegangen ist. Also dieses, der sitzt ja auch perfekt auf dem Rad. Das ist das, wo ich eigentlich hinauf wollte. Also der überlässt nichts dem Zufall. Und ich glaube, das ist so etwas tatsächlich, was die Kurzdistanzler noch brauchen, wo sie dann vielleicht auch gar nicht so unbedingt Bock darauf haben, sich mit Aero-Position und da jeder nochmal den Helm. Und ich meine, das ist ja auch so, dann guckst du dir das an, er ist der Einzige, der halt ohne Visier gefahren ist und wahrscheinlich, weil es halt einfach sehr heiß war. Der wird dann einfach gesagt haben, nee, ich lasse jetzt irgendwie diese 2-3 Watt, die lasse ich auf der Strecke liegen, damit ich am Berg berghoch nicht überhitze. Also das ist schon, der überlässt nichts dem Zufall. Und das musst du, glaube ich, halt auch, ich meine, Fred, den kennen wir von denen am besten. Ich meine, was der beim Radfahren alles macht und wo er überlegt, wo er nochmal ein Watt rausholen kann, der überlässt auch nichts dem Zufall. Und bevor er einen Vertrag unterschreibt, geht er dann halt auf die Bahn und guckt, gehe ich jetzt einen Nachteil ein oder gehe ich keinen Nachteil ein. Genau das gleiche auch bei den Schuhen und sowas alles. Also, aber da muss man ja Bock drauf haben. Und ich habe das Gefühl, dass oftmals die Athletinnen anfangs keinen Bock darauf haben. So, das entwickelt sich dann vielleicht irgendwie und denn der Unterschied beim Radfahren, das ist halt enorm, wenn du da halt einfach richtig gut drauf sitzt. Und das sieht man bei Caro halt auch. Die sitzt halt mittlerweile halt auch super drauf. Die hat eine super Technik. Die lässt da halt kein Watt irgendwie liegen. Und wenn du da dann halt irgendwie Lena als Vergleich ransetzt, die dann halt in Valencia das erste Mal oder das zweite Mal auf dem TT sitzt, klar, wie soll das funktionieren, wenn ein Athlet schon 15.000 Kilometer auf dem Zeitfahrrad mehr hat? Und dafür ist halt einfach die Leistungsdichte mittlerweile so groß, dass du da halt nichts liegen lassen kannst. Und ich glaube, dass das halt auch etwas ist, was dann halt die Kurzdistanzler lernen müssen, wenn sie es halt wollen, dass du halt diese Power, die sie zweifelsohne haben, aber auch entsprechend rüberbringen. Ich meine, Blumi ist das beste Beispiel. Der hat jetzt halt auch unmittelbar nach Frankfurt ist der erstmal in Windkanal gegangen und jetzt haben sie halt einfach nochmal geguckt, okay, wir haben jetzt noch, in Frankfurt waren es 10 Wochen, jetzt sind es noch 8 Wochen Zeit bis Kona. Da müssen wir jetzt auch nochmal was rausholen, weil gegen Sam Laidlow und Gustav Iden, da musst du halt schon gucken, da darfst du keine 10 Watt liegen lassen. So, das ist halt einfach so, weil sich das natürlich am Ende dann doch summiert und ich meine, wenn du dir anguckst, Kona vor 2 Jahren, das waren, weiß ich, war zwischen Platz 1 und 3 waren, glaube ich, 3 Minuten zwischen Gustav und Blumi.
Blatt Papier, ja.
Und das sind halt 3-4 Watt. Und ja, das ist schon krass. Ich meine, das ist letztendlich das, was wir besprochen haben. Das ist ein krass hochprofessioneller Sport geworden mittlerweile. Du musst in allen Bereichen performen, sonst funktioniert das Ganze halt nicht. Und aus Fansicht macht das halt einfach echt riesig Spaß. Das ist schon wirklich cool zu sehen. Und was du noch eben gesagt hast, das fand ich ganz interessant, weil du gesagt hast, wenn dann halt irgendeiner nicht die Verantwortung übernehmen will im Feld, um die Löcher zu stopfen. Die Situation hatte ich tatsächlich mit weil ich mir einen Podcast angehört habe oder am Anfang, nachher hat er mich ein bisschen gelangweilt, aber Sam Long in Frankfurt war ja bei Triathlon Hour und habe ich gedacht, ah, das höre ich mir mal an, weil wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten, wie das kommt, dass die US-Amerikaner in Europa nicht so performen, wie sie es in den USA machen. Und da hatte mich dann mal interessiert, wie halt auch Sam das Rennen schildert. Und ich hatte ja erzählt, dass er in der Radgruppe war mit Jonas Weller und Fabian Günther. Und dass die zwei erzählt hatten, dass sowohl er als auch Trevor Foley wirklich die Räder um die Kurve getragen haben. Und dann hatte halt Sam Long sich auch so ein bisschen beschwert, dass er dann versucht hat, so ein bisschen eine Verfolgung zu organisieren und dass sie halt auch mal Turns machen sollten. Und da hat halt Günni ganz klar gesagt, also Alter, für mich geht's nicht darum, das Rennen zu gewinnen. Und wenn halt ein Sam Long das Rennen gewinnen will oder unter die Top 5 kommen soll, dann muss er halt arbeiten. So, und das ist so ein bisschen dieses, wo man halt immer sagt, na ja, die Verantwortung liegt letztendlich tatsächlich bei denen, die Favoriten im Rennen sind. Und du kannst halt nicht darauf bauen, dass da halt irgendwelche anderen Athleten, die halt um Platz 10 racen, und das will ich jetzt gar, ob das richtig ist oder falsch ist, natürlich kannst du auch sagen, naja, Günni, wenn du mit einem Auge auf die Hawaii-Quali schielst, dann musst du auch gucken, dass du so weit nach vorne kommst wie möglich, weil es die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwelche Leute schneller laufen als du, die ist halt auch da. Jonas ist ja nachher sogar mit Sam Long nochmal nach vorne in eine weitere Gruppe gefahren, hat das Ganze gebridged. Aber letztendlich ist das natürlich richtig. Auch ich würde jetzt sagen, als Athlet, der jetzt nicht aufs Podest schielt, wenn ich jemanden dabei habe, der das Rennen gewinnen will, dann liegt die Verantwortung primär bei ihm, dieses Loch halt zuzufahren. So, und das ist halt genau, was du sagst. Also da sind dann halt immer unterschiedliche Interessen. Der eine weiß, er ist halt ein wahnsinnig guter Läufer, der muss nach vorne. Andere wissen, okay, wenn ich den jetzt nach vorne ziehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich einen Platz weiter hinten bin. Also ich meine, ja, brauchen wir nur drüber zu reden. Ich weiß nicht, was der erste Sieg von Patrick auf Hawaii oder der zweite, wo Andi Dreiz die letzten 100 Kilometer, wo die zwei dann in ihre Erdinger Eintracht gefahren sind und Andi alles von vorne gefahren ist, da kannst du natürlich schon sagen, Alter, waren das jetzt Helferdienste und war das jetzt eine Teamorder oder was war das jetzt? Das würden natürlich Leute, die jetzt ähnlich gut laufen wie Patrick, da gibt es sehr, sehr, sehr wenig auf der Welt, aber die zumindest die Illusion haben, dass sie mit Patrick mitlaufen könnten, die würden mit Sicherheit keine Führungsarbeit leisten, weil die halt sagen wollen, nee, komm, du willst das Rennen gewinnen, also fahr du halt. Ne? Das ist halt so dieses Taktische und wo man halt wirklich überlegen muss, kann ich das Ganze, will ich das Ganze? Denn man muss es ja auch erstmal können. Und gerade bei der 20-Meter-Regelung, das darf man halt auch nicht vergessen, da ist es dann schon nochmal ein anderer Schuh, ob man halt überhaupt mitfahren kann. So, das ist dann nimmt halt einfach der Aspekt des Windschattenfahrens doch rapide ab.
Ja, das ist im Profisport halt nochmal diese andere Layer. Und was wirklich interessant ist, genauso, wenn du dir da jetzt in dem Beispiel an die Dreiz anguckst, was soll der machen? Hinter Patrick sitzen und warten und dann läuft Patrick ihm trotzdem weg. Also der muss ja auch, der will ja auch eine bestmögliche Platzierung haben und fährt dann.
Absolut.
Ich habe über genau das Thema mit Strati nach Zell am See gesprochen, weil ich auch gesagt habe, ey Strati, was hast du da eigentlich gemacht? Du hast da 40 Leute hinter dir und du bist immer an eins oder zwei und meistens an einen und hast da die Gruppe hinter denen hergezogen und die Arbeit für die gemacht und hast dich vor den Karren spannen lassen. Und da meint er, ja, aber ich habe ja ein paar Mal versucht, wenn von denen Kurzdistanz dann keiner fährt und keiner fahren will, was soll ich machen? Sollen wir langsam fahren, dass von hinten noch mehr kommen und noch mit drei starken Läufern, die mich dann auch überlaufen? Und wenn ich hart Rad fahre, kann ich trotzdem immer noch stark laufen. Und Strati ist, glaube ich, auch die zweite Laufhälfte wieder mit am schnellsten gelaufen. Also der ist halt einfach super krass solide immer und hat eher Probleme beim Anlaufen immer. Da sieht man immer, dass so Yannick Schaufler und so ihm alle weglaufen und auf der zweiten Hälfte holt er die dann alle immer wieder, weil er halt einfach seine Pace mittlerweile so gut einschätzen kann und genau weiß, was er kann und er hinten raus sogar nochmal wieder schneller wird, egal ob er hart Rad fährt oder nicht. Und da sind wir auch wieder beim Thema, klar, auch wenn es dann manchmal nur um Platz 5 oder 6 geht, die kämpfen da auch um jeden Platz und das finde ich dann halt auch geil, so vom Mindset vom Strati, der sagt, nee, Alter, ich race dann einfach und ich will ja nicht, dass noch mehr von hinten kommen, nur damit ich mir die Beine irgendwie spare. Da dann auch gesagt, das kann man vielleicht mal überlegen, wenn man dann auf einer Langdistanz ist, weil ich meine, der ist ja jetzt auch in Rot 2:40 gelaufen und Strati ist auch ein Läufer, der 2:03 irgendwas laufen kann bei einem Ironman. Da kann man das vielleicht mal machen, aber er sagt dann auch, bei den 70:03, was soll ich denn jetzt da machen? Mich in die Gruppe setzen und warten, dass noch mehr kommen? Dann fahre ich lieber und schaue, dass ich für mich das beste Rennen irgendwie mache. Und vielleicht verlieren wir dann hinten noch irgendwie 2-3 schnelle Läufer, die noch aus der Gruppe rausfahren. Und ja, das ist dann immer, wie du gesagt hast, so ein bisschen die, was kann ich was habe ich für ein Ziel? Und Stradi ist halt jemand, der kämpft immer um Sieg und immer ums Podium. Der will nicht, der kämpft nicht um irgendeine Quali nur oder um Platz 6 oder so. Das ist, und er ist dann auch enttäuscht, wenn er Fünfter oder Sechster wird, wie jetzt. Und das ist natürlich auch so im Mindset dann eine ganz andere Geschichte, weil wenn du sagst, ich kämpfe in jedem Rennen um den Sieg oder zumindest ums Podium, dann fährst du halt auch.
Ja, aber das so, musst dann, du natürlich, dann, ich meine, der Typ ist Dritter bei der WM. Also du
kannst, ja, nein, natürlich, er weiß auch, dass er das kann. So logisch ist das dann der große Unterschied. Aber trotzdem geht's ja immer darum, dass du dann aus deinem Rennen das Maximum rausholst irgendwie. Und wenn du halt siehst, du bist jetzt in der Gruppe mit, also nehmen wir das Beispiel nochmal mit Sam Long oder sonst irgendwem oder Trevor Foley, und du siehst aber, das sind die Überbiker, aber du fährst hinter denen halt nur, ich sag jetzt mal, 200 Watt und siehst, vielleicht haben die heute halt dann nicht ihren Tag und dann tragen die ihr Rad um die Kurve, dann kann ich mir das 50 Kilometer angucken, aber irgendwann muss ich dann vielleicht auch sagen, so, es geht ja auch um mein Rennen, und wenn die weiter so fahren, dann eier ich hier rum und könnte alleine, oder wenn ich auch mal einen Turn nehme, weiter vorne landen, dann muss ich das halt auch machen.
Ja, ja, klar. Ja, und vor allem, du musst dir auch immer sagen, und das ist das ja, was ja ganz klar ist, und das ist dann halt auch, glaube ich, der Strecke in Zell geschuldet, also im positiven Sinne, weil sie halt einfach anspruchsvoll ist, oder halt, wenn fair gefahren wird, wenn du wirklich die 20-Meter-Regelung hast und sie wird angewandt, dann muss man halt einfach sagen, if it hurts me, it's killing them. Ich meine, das hat man ja letztendlich, hat Strati auch recht gehabt. Denn wenn du die anguckst, da waren halt viele, sind mit ihm zusammen vom Rad gestiegen, die vom Papier die besseren Läufer sind. Aber die haben halt so viel Körner gelassen, indem sie halt versucht haben, an Strati dran zu bleiben, dass sie halt dann den Tribut dafür zollen mussten und halt nicht mehr das abrufen konnten, was sie halt konnten, so, oder was sie normalerweise können oder vermeintlich können. Und ich meine, das liest du dann ja auch bei einigen von den Athleten, die dann halt sagen, ja, ich hatte eine super Schwimmen- und Radkombi, aber beim Laufen konnte ich nicht wieder das abrufen, was ich eigentlich kann. Und da muss man ja ganz häufig sagen, das liegt oftmals nicht an der Laufperformance, sondern es liegt dann einfach an der Radperformance, weil es halt noch nicht reicht. Und nur wenn du vermeintlich von denen vom Rad steigst, heißt es noch nicht, dass du dann deine Laufleistung ablieferst, weil du halt einfach zu viel investierst. So, und also das dauert ja auch, bis gute Läufer ihre Laufleistung dann abrufen können im Ironman. Ich meine, guck die Athleten wie ein Javier Gomez oder Alistair Brownlee an, die haben es auf der Langdistanz letztendlich nie wirklich geschafft, das, was sie auf der Kurzdistanz können, auch auf der Langdistanz zu zeigen. Halbdistanz ist halt so ein Twitter-Ding oder mittlerweile ja fast eigentlich auch schon eine eigene Sportart, aber du siehst halt an Stratis oder auch Blumi oder Gustav Iden, wenn du halt fit bist, dann, oder auch Sam Laidlaw, wenn du halt fit bist, dann bist du auch bei beiden Formaten immer noch vorne mit dabei. Aber ja, das ist halt einfach ein Faktor. Das ist halt einfach, kostet halt einfach viel Zeit, kostet vermeintlich auch anderes Training. So, und ist ja auch ganz interessant, weil jetzt anderes Training war dann meine Gedankenbrücke zu Blumi, der ja dann, wir haben ja schon besprochen, der halt eigentlich mit Kurzdistanztraining eine der besten Langdistanzleistungen gezeigt hat.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und dieses Wochenende raced er ja schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Und trifft ja auch, super spannend,
Gustav Iden
und auch Ruben und Rico.
Ja.
Also
Challenge Samarkand.
Genau. Was ist das, Usbekistan oder was ist das irgendwie?
Ja. Ja. Ja, also Fred ist ja letztes Jahr da geraced und hat, er hat gewonnen, glaube ich, ne?
Ich weiß es nicht.
Ich meine, er hat gewonnen. Und es war auch so ein Einladungsrennen, und diesmal haben sie noch mehr Geld investiert und noch mehr Leute eingeladen, weil das weißt du ja immer bei so Rennen wie Challenge Samarkand oder sowas, wo du dann vorher nichts von gehört hast, auf einmal ist so ein Starterfeld da, dann weißt du, da ist irgendein Geldgeber da, der gute Antrittsgelder zahlt. Aber ja, da bin ich auch wirklich gespannt drauf, was das wird. Vor allen Dingen so dieses Ding, hat Gustav nochmal einen Schritt gemacht jetzt wieder? Nach seinem ersten 73-Sieg auch wieder, und der hat ja diese Saison wirklich so von Mallorca nicht ins Ziel gekommen, Step by Step, jedes Rennen war besser.
Voll.
Geht's bei ihm wieder in die Richtung? Wird das jetzt wieder besser und wird Hawaii dann auf einmal wieder richtig gut? Da bin ich halt wirklich gespannt und habe richtig Bock, mir das anzugucken. Dann natürlich, ja, dass Blumi sich recovered hat von Frankfurt, da habe ich irgendwie überhaupt keine Angst, weil wir haben schon gesprochen, der Typ, das ist halt einfach der beste Panzer des Triathlons.
Das war ein langer Trainingstag. Das war einfach nur ein langer Trainingstag für Kona.
Der hat nur nochmal seine Nutrition für Kona überprüft, hat gemerkt, na, war vielleicht ein bisschen viel, deswegen hat er ein bisschen wieder rausgegeben auf der Laufstrecke. Wir haben es ja im Podcast, ich habe es im Titel geschrieben, Kotzen bei 3:30. Das ist ja einfach absolut beeindruckend gewesen. Und da bin ich wirklich gespannt, was das wird. Und klar, dann noch Rico Bogen und Ruben Zipunke da mit drin.
Und Tom Hooke auch.
Und
der ist ja auch echt ein beständig starker Athlet. Also das ist, muss man auch sagen, ist schon krass.
Absolute geile Laufperformances, die er immer zeigt. Hat manchmal so ein bisschen, dass er auf dem Rad noch, also ihm fehlt halt noch so dieses letzte kleine Quäntchen beim Rad, weil er ist beim Schwimmen ja oft wirklich in dem Mix. Und beim Rad fehlt es dann manchmal noch so ein bisschen, dass er auch immer ganz, ganz vorne mit absteigt. Aber wenn der ganz vorne mit absteigt, dann muss es auch erstmal wen geben, der den schlägt. Also
ganz witzige Geschichte noch. Ganz witzige Geschichte noch zu Blumi, weil du das gesagt hast, Kotzen bei 3:30. Ich glaube, der ist sogar zu dem Zeitpunkt 3:20 gerannt oder so.
Muss ich den Folgentitel korrigieren?
Ich musste mir dann, das habe ich mir wirklich dann auch angeguckt, was er über Frankfurt gesagt hat auf YouTube, weil das finde ich halt schon interessant, weil ich da natürlich auch aus Trainersicht dann einfach gucke und da haben wir letzte Woche auch schon drüber geredet, er letztendlich aus einer Vorbereitung auf Olympische Spiele so eine Performance abliefert. Ich meine, da kann man ja schon auch so ein paar Rückschlüsse draus ziehen. Und er hat wirklich erzählt, als er losgelaufen ist, und dann auf, also er hat halt gedacht, okay, dann renne ich jetzt mal so 3,45er Pace. Das ist halt so das, was ich mir irgendwie zutraue. Das ist dann wahrscheinlich bei ihm dann einfach so, ja, deutlich unter 2 Millimol Laktat, irgendwie so 1,5, 1,4 oder so, 3,45er Pace. Das kann der halt immer cruisen. Und dann hat er erzählt, dann hat er halt auf seinen Garmin geschaut, auf die Laufuhr geschaut und war immer überrascht, dass der da 3:10, 3:15, 3:20 hat stehen lassen. Und er hat irgendwie gedacht, habe ich das jetzt, ich glaube, auf Indoor oder so gestellt, das kann ja alles gar nicht sein. Und ist es jetzt über meinen Puls gesteuert, die Geschwindigkeit, habe ich das Falsche programmiert? Und dann hat er halt echt gemerkt, dass er da im 3:20er, 3:15er Schnitt lang marschiert und hat halt einfach gedacht, das gibt's ja gar nicht. Mal gucken, wie lange das gut geht. Weil er auch immer noch so er hat jetzt nicht Wohlfühl-Pace, ich weiß gar nicht, wie er das genannt hat, aber er meint, er war halt immer noch...
Oh, das muss ich noch gucken. Auf YouTube?
Ja, auf YouTube ist das. Das ist ja relativ kurz auch. Was ich halt auch krass faszinierend fand, ist, wie ihn das... Also das war wirklich... Ich meine, der hat halt gerade Frankfurt in unfassbar beeindruckender Manier gewonnen und hat halt einfach nur gesagt, alter Scheiße, das war halt einfach 3 Wochen später als geplant. Und das war halt... Das hat ihn halt nicht im geringsten gejuckt. Also er fand das, glaube ich, schon ganz cool und er hat auch gesagt, das war Wahnsinnsstimmung, auch so beim Zieleinlauf und sowas alles. Und auch was, dann hat er halt auch über seinen Toilettengang gesprochen und auch wie abgefahren, dass er, wie er das halt immer geplant hat. Und er wusste auch genau, ich weiß nicht, er war bei irgendeinem Rennen, war er schon mal auf Klo und da hat das 50 Sekunden gedauert. Und dann hat er wirklich überlegt, okay, gehe ich jetzt aufs Klo, weil dann müsste ich, wenn ich 50 Sekunden brauche, knapp hinter dem ersten wieder aus dem Dixie rauskommen. Also wo du denkst, Alter, der rennt halt einfach gerade im 3:20er Schnitt lang und hat noch so klare Gedanken, dass er sich über 3-4 Sekunden beim Morgenschiss, der dann um 13 Uhr kommt, Gedanken macht, wie schnell er da rausflutscht und sowas alles. Also das ist der Typ ist echt, das ist ein Freak. Alter Schwede, unfassbar. Und das war krass zu sehen, wie der halt, das war halt für den, als hätte der gerade so einen Dorftriathlon gewonnen. Weißt du, du machst irgendwie Frankfurt, das klappt nicht und dann startest du danach beim Einbecker Sprintdistanz und gewinnst das Rennen und denkst dann irgendwie, ja gut, war jetzt okay, die Form war doch nicht so schlecht, aber irgendwas habe ich falsch gemacht, weil ich wollte ja eigentlich beim Rennen 3 Wochen vorher gut sein. So redet der über Frankfurt im Vergleich zum Olympiasieg. Also schon, guck dir das mal an, das ist auch wirklich kurz.
Das ist halt das Mindset, ne? Das ist halt, voll. Da siehst du es wieder, das ist voll. Halt absolut krass und genauso wie nach Tokio, wo er dann den 30er einen Tag später gelaufen ist, in Preparation total. Für Frankfurt, um sich zu qualifizieren für Hawaii. Da siehst du einfach, du hast eben gesagt, Mika ist ein Freak, aber die Norweger sind halt Freak times two.
Ja, wobei ich glaube auch Blumi
oder
noch mehr,
anders.
Blumi noch mehr als Gustav, glaube ich. Dass Gustav noch ein bisschen mehr menschlicher ist. Ja. Aber ja, das ist crazy, der Typ. Also wirklich unfassbar. Wie du es halt gesagt hast. Und was ich halt auch richtig cool finde, ist, dass er halt auch ganz klar sagt, die haben falsch trainiert. Er sagt, das hängt nicht damit zusammen, dass sie irgendwie Olympia gemacht haben, dann auf die Langdistanz gegangen sind und dann wieder zurück wollten zu Olympia. Also er meint auch 22, wo er ja die Langdistanz dominiert hat. Also da muss ich auch nochmal sagen, er hat nicht alles gewonnen. Er hat noch nicht Kona gewonnen, weil alle immer sagen, hey, Blumi und der absolute Champ hat alles gewonnen. Das muss er noch beweisen. Und wenn er das Ding gewonnen hat, dann kann man sagen, okay, Hut ab. Also natürlich kann man jetzt auch schon den Hut ziehen, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber Kona hat er bisher noch nicht gewonnen. Also das muss man auch mal festhalten, weil es auch teilweise in den Magazinen irgendwie falsch dargestellt wird. Der Mann, der schon alles gewonnen hat und gerade auch 22 alles gewonnen, das stimmt halt nicht. Er hat St. George gewonnen und Kona ist dann nur Dritter geworden. Also da muss er zeigen, dass er es kann. Aber was ich halt cool finde, ist, dass er halt ganz klar sagt, die Leistung in Paris hängt nicht damit zusammen, dass sie 22 Longcourse Racing gemacht haben, sondern sie haben halt einfach Fehler im Training gemacht. Und das finde ich auch cool, also auch so dieses Wir, also dass er jetzt da auch nicht die Verantwortung abgibt an einen Olaf Alexander, der dann halt sagt, ja, Olaf hat das Training falsch geplant. Also da schien es ja auch teilweise wirklich Diskussionen zu geben, wo er gesagt hat, ey, das ist hier, glaube ich, alles zu volumenbasiert und zu umfangreich. Dass er aber halt ganz klar sagt, wir haben halt Fehler gemacht im Training in der Vorbereitung auf Paris und dass er auch bei den ersten Rennen fitter war als nachher in Paris. Das hat er halt auch nochmal gesagt. Und das finde ich, das ist halt echt ein Zeichen von Größe, dass du dann halt nicht irgendwelche Ausreden suchst und Wasserqualität in Paris und das Rennen wurde verschoben und dadurch, keine Ahnung, zyklusbasiertes Training bei den Jungs und dann hat es nicht funktioniert, weil es einen Tag nach hinten verschoben wurde. Sondern der sagt halt einfach, nee, wir haben falsch trainiert. So, das Punkt aus. Ich war nicht 100% vorbereitet. Ich war nicht so fit, wie ich es in Tokio war. Und letztendlich Frankfurt zeigt das Ganze auch. Und das finde ich schon cool. Also das ist ja, das ist halt einfach so, wie es ist halt. Ne, da braucht man nicht drum herum zu reden. Sagt halt ganz klar, wie es ist. Und jetzt geht der Fokus auf Hawaii. Und ich glaube spätestens, ja, keine Ahnung, jetzt der hat Bock. Also der will jetzt ganz klar zeigen, dass er halt auch dieses Rennen im Pazifik gewinnen kann. Und er hat jetzt auch, ich meine, 8 Wochen ist halt schon auch, muss man wirklich sagen, oder jetzt sind es noch 7 Wochen. Das ist auch viel Zeit, ne? Das darf man nicht vergessen. Ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal in die unmittelbare Hawaii-Vorbereitung gegangen sind. Das war jetzt ja auch nicht schon 1,5 Jahre vorher oder so. Und ja, auch aus deutscher Sicht. Also auch Patrick hat jetzt nochmal 7 Wochen Zeit, sich auf Kona vorzubereiten, auch nochmal die Saison zu wenden. Denn das ist ja das Interessante, oder auch Gustav Iden. Das ist das Spannende irgendwie an Kona.
Haben wir noch gar nicht gesagt. Patrick jetzt übrigens beim gleichen Trainer wie Mika Not.
Genau, ja. Da ist ja mittlerweile auch eine schlagkräftige Truppe unterwegs.
Ben Ressel, ja.
Ja, super spannend auch. Also fand ich, ging auch irgendwie krass schnell. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vermutet, dass er da eine Woche nach Frankfurt oder 2 Wochen nach Frankfurt sofort den nächsten Trainer aus dem Hut zaubert. Ja, wirklich, wirklich überraschend. Personalie an sich überrascht mich jetzt nicht. Also definitiv anerkannt guter Trainer, auch Trainer von Braden Curry. Also gerade auch was aus der Sicht von Patrick natürlich sehr schlau, weil ich würde schon sagen, dass Ben gerade auch beim Radfahren eine unheimliche Expertise hat. Ich meine, das sieht man ja auch die anderen Jungs. Max Sperl ist, glaube ich, auch, nee, ist Max oder ja. Magnus Männer ja auch. Also die sind ja auch, glaube ich, beide bei Ben. Und das sind ja alles so die Jungs, die wir vorher schon angesprochen hatten, die halt vorne vom Rad steigen. Beim Laufen fehlt dann manchmal ein klein bisschen was oder noch was. Aber aus Patricks Sicht natürlich total schlau, jemanden zu holen, der seine Expertise beim Radfahren hat. Denn ganz klar, da denke ich, muss Patrick bis Hawaii stärker werden. Und natürlich ganz klar, das haben wir auch schon besprochen, beim Schwimmen. Also ich glaube, wenn du in Kona nicht mit den Norboys zusammen aus dem Wasser rauskommst, und Sam Laidlaw, dann wird es halt einfach sehr schwer werden oder du musst halt innerhalb kürzester Zeit den Kontakt zu denen herstellen. Denn die Gruppe, die da in Kona vorne rausfährt, Magnus Ditlev ist in Rot auch deutlich vor Patrick raus, gebrochene Rippe hin oder her. Aber es ist halt einfach noch viel Zeit. Das ist das, was ich sagen wollte. Also 7 Wochen von jetzt an noch, das ist wirklich viel Zeit. Das klingt immer nicht so viel, das merke ich jetzt auch bei den Altersklassenathleten, die dann halt immer, oh ja, und Kona ist ja gleich, wo ich dann immer sage, ey Leute, entspannt euch, das sind fast noch 2 Monate. Also das ist natürlich auch ein bisschen verschoben, weil man vom Kopf her immer irgendwie diesen zweiten Samstag im Oktober im Kopf hat und jetzt ist es halt tatsächlich erst der 26. Oktober, also da kommen dann nochmal 2 Wochen dazu oder teilweise sogar 3 Wochen dazu, das darf man nicht vergessen. Aber das ist echt noch viel Zeit und gerade was das Profirennen anbelangt, wird das natürlich mega, mega spannend werden und ja, also auch jetzt die Halbdistanz, so sind wir drauf gekommen, wird spannend sein zu sehen, genau wie du es gesagt hast, halt gerade auf Gustav muss man unglaublich gespannt sein. Und dann ja auch tatsächlich in 2 Wochen, ich meine, so langsam kann man da auch schon mal einen Ausblick drauf wagen, das ist irgendwie so das Absurde daran, Nizza ist auch wirklich nur noch 2 Wochen hin.
Nizza ist nur noch 2 Wochen, das ist noch viel eher, was bei den Frauen abgeht. Aber das Krasse ist auch, was ich auch wieder gemerkt habe jetzt, man ist immer noch so, dass man Kona präsenter im Kopf hat und wichtiger im Kopf hat als Nizza. Ne?
Ja,
also ich
will
jetzt gar nicht in diesem Podcast eine Diskussion drüber starten, das ist, glaube ich, hinfällig. Aber Nizza ist noch viel eher und eigentlich sollten wir da auch mal unsere Augen langsam drauf richten. Was da passiert, wer jetzt irgendwie wieder Favoritinnen sind und so, ich bin ganz interessiert, also ich bin ultra gespannt, wenn wir jetzt dann, wir machen den Weg noch nicht nach Nizza, das passt heute nicht rein. aber es gibt so ein paar Athletinnen, da hört man gerade weniger als sonst. Zumindest wird mir weniger als sonst ausgespielt irgendwie in meine Feeds und da bin ich gespannt. Also das ist so für mich immer ein Zeichen, die fokussieren sich gerade auf was.
Hast du jetzt
haben Wichtigeres zu tun als
hast du jetzt
posten.
Auch an Laura Philipp gedacht oder an wen?
Exakt. Ja, ja. Also 100%.
Witzig, 100%. Weil wir uns, 100%. Das finde ich auch witzig. Man sieht wenig Kai Pflaumes in ihren Feeds oder auch im Feed von Philipp Seib. Auch wenn er in St. Moritz, glaube ich, ist. Also man hat ihn dann doch nochmal gesehen. Aber wir haben ja schon ab und zu auch mal drüber geredet, auch wenn du dann irgendwie in Rot letztes Jahr Eugen Fink und Paul Ripke gesehen hast und du denkst, oh Mann, ey, konzentriert euch auf euch. Genau das gleiche habe ich auch gedacht. Also wirklich super, super spannend. Solide Arbeit in St. Moritz, man hört gar nichts. Auch, ich glaube, das Rot echt, das war so ein Schuss von Bug von Anne, der motivationstechnisch hätte das, glaube ich, gar nicht besser sein können. Und wirklich spannend, weil ich auch, glaube ich, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht wann, irgendwann habe ich genau diesen Gedanken gehabt, wo ich genau wie du gesagt hast, ey, man hört wenig von, also von beiden, sowohl von Laura als auch von Philipp. Und die scheint sich gerade richtig, richtig konzentriert auf Nizza vorzubereiten. Und da muss man auch sagen, klar, es hat halt einfach nicht, es ist halt kein ikonisches Rennen. Also ist es irgendwie schon, weil es halt eine Tradition hat und weil das brauchen wir alles gar nicht zu diskutieren. Das wurde in den letzten zwei Jahren, seitdem der Entschluss gefasst wurde, zuhauf besprochen. Aber Hawaii ist halt einfach Hawaii. Aber es ist natürlich aus Motivationssicht für die Athleten, sowohl Männer als auch Frauen, schon cool, sich auch mal auf ein anderes Rennen vorzubereiten, gerade wenn man auch so lange dabei ist wie Laura oder halt auch Anne. Denn es ist halt einfach ein anderes Profil. Und vom Profil her, wenn du dir Laura anguckst, das ist natürlich eine Strecke, die ihr liegt. Also so das Radfahren, das kann die halt. Die hat ein unglaublich gutes Watt pro Kilogramm Körpergewicht-Verhältnis. Hat eine Anne auch, aber hat eine Laura halt auch. Das Rennen wird anders laufen als in den Jahren davor. Und dann auch so dieses Laufen zum Beispiel. Diese Wendepunktstrecke, das ist ja auch sowas, wo du dich dann halt öfter siehst als in Kona. Ich meine, in Kona siehst du dich einmal am Ali Drive und dann unten im Energy Lab. Aber in Nizza siehst du dich dann doch schon öfter und siehst, wie sich die Abstände entwickeln. Und das kann in beide Richtungen kippen. Ich meine, haben wir auch letztes Jahr drüber gesprochen. Ich glaube, wenn es noch ein bisschen länger gewesen wäre, da hätte Patrick dann nochmal mehr Druck ausüben können auf Sam Laidlaw. Also es hat alles gut hingehauen und so. Aber ich glaube, am letzten Wendepunkt wurde er dann doch schon nochmal ein bisschen nervös, als er gesehen hat, wie dicht Patrick auf einmal wirklich rangekommen ist. Und das ist natürlich motivationstechnisch, ist es natürlich super, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren Kona, sich mal auf ein anderes Rennen vorzubereiten und auch so die Charakteristik, also du musst ja schon auch in Nizza, Hawaii ist ja eher so ein gleichmäßiges Fahren, also da musst du natürlich schon irgendwann mal Löcher zufahren und so, aber letztendlich hast du auf Hawaii eigentlich keinerlei Möglichkeiten, dich auszuruhen. Das ist ja in Nizza anders, da hast du halt schon die Abfahrt, wo du dann auch wirklich mal leer trittst, da musst du halt technisch sehr, sehr gut sein und musst Mut haben, aber da kannst du dich halt auch mal ein bisschen erholen, kannst halt auch mal ein bisschen Laktat abbauen, was du vorher vielleicht aufgebaut hast im Anstieg. Du darfst aber halt auch nicht überziehen, weil dann hast du oben dieses Hochplateau. Und das ist natürlich total interessant. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Also, aber Taylor Nipp startet halt auch. Und das ist natürlich eine Strecke, wo du sagen musst, Alter, also wenn einer Radfahren kann, dann ist es Taylor Nipp. Das hat sie auch in San Francisco eindrucksvoll bewiesen. Über Anne brauchen wir, glaube ich, dieses Jahr kein Wort verlieren. Ich meine, sowohl Lanzarote als dann halt auch Rot, das war krass. Also, Rot war wahrscheinlich die beste Langdistanzleistung, die sie je gezeigt hat. Ja, guck mal, da sind wir dann doch schon wieder bei so einer kleinen Vorbesprechung.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns das noch aufbesparen, bevor wir das alles doppelt im Podcast besprechen, weil wir genau über diese Themen vor Nizza nochmal reden werden. Wir haben es im Vorfeld schon gesagt, das wird dann unsere Jubiläumsedition, 100. Ausgabe. Dafür sollten wir uns, die muss ja gut werden jetzt. Da müssen wir uns noch ein bisschen vorher aufbewahren, bevor du jetzt alles schon raushaust, was du im Kopf hast zu Nizza.
Nee, aber es war einfach so witzig, weil das genau dein Gedanke war. Deswegen musste ich so grinsen. Das hat gut gepasst.
Ich habe aber, ich will beim Sport bleiben natürlich, aber wir können jetzt einen guten Switch machen, weil für dich ist ja auch schon wieder Race Week.
Ja, ich muss auch echt sagen, ich bin ja ein bisschen auch enttäuscht, dass du den Kopf aus der Schlinge ziehst. Ich habe ja gedacht, weil im Duell steht es ja 1-1. Du hast natürlich in Frankfurt mir die Eier abgeschnitten, aber so habe ich dir die Eier abgeschnitten bei unserem 50-Meter-Duell auf Lanzarote. Ja, es gibt's also, es steht 1-1. So, und ich jetzt. Es steht 1-1 und ich dachte eigentlich, jetzt ist so, jetzt kommt so raus, wer der echte Babu ist. Drei Wochen lang habe ich mich fokussiert vorbereitet aufs Biest. hab meinen Heimvorteil ausgespielt. Bist du gar nicht drauf eingegangen, dass ich mir schon die Strecke angeguckt habe letzte Woche. Aber auch nur die Laufstrecke, und ich bin die auch verkehrt rumgelaufen, habe ich hinterher festgestellt. weil ich dann doch so genau habe ich es dann doch nicht gewollt. Aber du startest nicht. Du hast die beste Entschuldigung der Welt.
So ist es. Meine Kleine hat Geburtstag und wir müssen den ersten Geburtstag feiern. Da geht's leider nicht, da geht kein Weg vorbei, und das ist wichtiger als jeder Triathlon.
Absolut.
Daher kann ich da leider nicht racen. Da müssen wir uns, ich habe jetzt auch gedacht, du musst deinen alten Körper erstmal gucken, bevor es dir eine Challenge gibt, ob du überhaupt ins Ziel kommst. Und wenn du es dann am Sonntag ins Ziel schaffst, dann können wir uns ja nochmal ein entscheidendes Duell raussuchen. Ich meine, das müsste aber was anderes sein als Schwimmen und als Triathlon. Weil Triathlon haben wir jetzt schon gemacht, Schwimmen haben wir schon gemacht, wir müssten jetzt eigentlich...
Oh, wir können Duathlon machen, Nicky Boy, Duathlon machen.
Nein, stopp, ich habe, also wir machen Triathlon. Ja, Duathlon brauchen wir gar nicht antreten, das ist dann eine relativ eindeutige Geschichte. Es sei denn, wir machen 1 Kilometer Laufen, 200 Kilometer Radfahren, 1 Kilometer Laufen. dann könnte ich noch irgendwie vielleicht mit viel Glück den Hauch einer Chance haben. Hast du gar nichts gemacht? Hast du so ein bisschen La Paloma-Training gemacht? Oder was ist jetzt nach Frankfurt gelaufen? Also erzähl mal bitte ein bisschen. Hast du eine ordentliche Recovery-Week gemacht? Und wie hast du dann den Aufbau wieder begonnen? So wie du es mit deinen Athleten machen würdest? Oder wie ist das abgelaufen? Erzähl mal ein bisschen. Du hast mir das noch gar nicht erklärt.
Ich habe tatsächlich die erste Woche habe ich wirklich nichts gemacht. Ich hätte, wäre glaube ich, eher mal laufen gegangen. Aber ich hatte es, glaube ich, auch schon erzählt, dass ich am Mittwoch dann wandern war in den Bergen und dann gleich gemerkt hat beim Runtergehen, dass der Oberschenkel sofort zugemacht hat. Deswegen habe ich wirklich eine Woche lang überhaupt gar nichts gemacht und habe dann aber in der zweiten Woche, ich habe dann natürlich auch klar, jetzt so, da hast du noch 2 Wochen Zeit, da gehst du mindestens 5-mal pro Woche ins Wasser, weil das war so erbärmlich, was du da in Frankfurt gezeigt hast, und du warst so platt und du hast ja auch Bock, dann irgendwie mit guten Leuten aus dem Ratzeburger See zu steigen. Hatte dann auch schon im Kopf so dieses Szenario, wie ich mit Fritz zusammen aus dem Wasser rauskomme und ihm dann Klaps auf den Hintern gebe in der Wechselzone und dann fährt er mir um die Ohren logischerweise. Und aus den 5-mal pro Woche waren das ja 2 Schwimmeinheiten.
In 2 Wochen.
Nicht pro Woche, in 2 Wochen, genau. Ich will heute nochmal ins Wasser gehen. Ich baue ganz stark darauf, dass das mit Neo geschwommen wird. Wir haben hier echt, also es hat auch Gott sei Dank jetzt schon 2-mal richtig geregnet. Ansonsten ist es hier abartig heiß, wie bei euch wahrscheinlich auch. Also das ist ja wirklich so ein Spätsommer. Ich meine, wir haben September, wo man wirklich sagen muss, es ist ja total absurd. Also gestern habe ich dann auch nochmal eine Race Prep, bin ich gefahren. Ich habe mir viel, viel mehr vorgenommen, als ich dann letztendlich gemacht habe, und habe dann halt einfach mit einigen von unseren Athleten so die Race Prep mitgemacht, so, und auch gestern schon wieder viel zu hohe Werte gefahren.
Du machst die gleichen Fehler wieder.
100% genau das Gleiche. Dann habe ich tatsächlich auch gestern noch überlegt, ob ich noch irgendwie einen Lauf, weil ich brauche ja noch ein paar Laufkilometer. Nee, das habe ich dann aber nicht gemacht.
Ich brauche gar nicht antreten. Du nimmst dich wieder selber aus dem Rennen.
Ja, genau, das habe ich dann aber nicht gemacht. Also ich war dann auch vernünftig und war diese Woche auch mit dem Kleinen komplett alleine. Da hatte ich auch gar keine Zeit, so viel zu trainieren. Insofern passt es. Nee, ich habe mich schon echt auch gefreut. Deswegen habe ich mir die Strecke auch angeguckt. Das ist auch eine Laufstrecke, die ist nicht so einfach für dich. Also ich habe mich jetzt mit dem Rennen auch noch nicht so beschäftigt, aber irgendeiner meiner Athleten, ich glaube Basti war es, hat mir erzählt, dass die Strecke wohl Carbon-Schuhe geeignet wäre. Also wie gesagt, ich bin die Strecke verkehrt rumgelaufen und ich bin wohl auch nicht, also ich bin die kürzere Runde gelaufen, ich bin direkt um den Küchensee gelaufen. Man läuft, glaube ich, noch so eine Schleife über eine Brücke, die asphaltiert ist. Also ich persönlich würde jetzt diejenigen von euch, die das hören, ich würde jetzt kein Alpha Fly laufen, weil ich glaube, das ist halt teilweise echt so ein Waldweg, wo halt auch Wurzeln sind, wo teilweise auch Löcher sind, und ich meine, ich sehe halt auch nicht mehr so gut im Schatten. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Aber ich würde den nicht laufen, weil ich glaube, dass das einfach wirklich zu wackelig ist, und gerade wenn man nachher platt ist. Die Radstrecke ist definitiv so, dass man sich da aus dem Leben schießen kann. Also die macht richtig, richtig Spaß. Das ist halt einfach so dieses leichte Rauf und Runter, was hier normal ist bei uns. Also zumindest in der Gegend am Deich nicht. Aber ich glaube, wenn man dann halt überzieht, dann ist das echt schwer. Das Witzige ist, ich habe das Ding ja, ich weiß nicht, wann ich es gewonnen habe, irgendwie entweder im alten Jahrtausend oder 2001, 2002.
Du bist Vorjahressieger.
Nee, das Ding ist, nee, Vorjahressieger bin ich nicht. Also Titelverteidiger bin ich nicht. Ich glaube, den gibt's jetzt seit 8 oder 9 Jahren nicht mehr, den Inseltriathlon. Ich weiß aber, dass die Laufstrecke mir als extrem schwer in Erinnerung ist. Und jetzt
die Frage ist, ist der Vorjahressieger der letztjährige Sieger am Start oder bist du der letzte Sieger, der am Start ist?
Weil
dann müsstest du ja die Nummer 1 bekommen eigentlich.
Das weiß ich nicht.
Boggy, kriegt Görke die Nummer 1? Das ist die Frage.
Das wird
Druck aufbauen. Alter,
das hätte ich auch lieber,
du stehst ganz vorne.
Das hätte ich auch lieber ein bisschen früher gewusst, wenn das der Fall gewesen wäre. Dann wäre ich nicht fünfmal ins Wasser gegangen. Also auf gar keinen Fall. Aber das ist witzig, weil ich habe mich da wirklich gestern mit Basti drüber unterhalten. Das ist halt schon cool ist, weil das ja, ich meine, da sind halt einfach sau viele von unserer Truppe am Start. Das ist wirklich auch, mich hat das total gewundert, dass das Ding nicht sofort ausgebucht war. Ich habe eigentlich gedacht, du musst dich da wirklich am ersten Tag anmelden und dann ist das Ding ausgebucht. Na klar, es ist wirklich weit weg für viele aus Deutschland. Das ist halt hier einfach oben im hohen Norden. Und Ratzeburg ist halt auch klein. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so ein Problem. Du hast da gar nicht so viele Hotels und die ganze Infrastruktur ist nicht darauf ausgelegt, dass da so viele Leute starten können. Dann glaube ich, ich fand die Distanz am Anfang ganz cool. Mittlerweile bin ich froh, dass es keine 30 Kilometer hinten raus sind, sondern doch nur eine Halbdistanz ist.
Soweit hast du es ja auch in Frankfurt geschafft.
Nee, habe ich nicht. Bei 17, 18 habe ich die.
Ja, aber bei 17, 18 dann noch 2, das hättest
ja,
du noch nicht
das
gekriegt.
Ja, das kriegt man auch hin, das glaube ich auch. Und die Wetterbedingungen, das ist halt auch ärgerlich, so ein 30 Grad werden, Nicky Boy. Das wäre genau mein Wetter. Das wäre für dich halt hart gewesen. Die Bäume hängen auch so tief, also ich musste mich sogar zweimal bücken, wenn das die Originallaufstrecke war, die ich gefunden habe. Vielleicht hätte es dann auch einen Knockout bei dir.
Ich glaube, du warst ganz woanders unterwegs.
Nee. Nein. Nee, ach, das ist... und dann ist es natürlich so, dass letzte Woche war Duisburg, nächste Woche ist Erkner. So, das ist natürlich auch einfach echt viele Distanzen, gerade auch hier die Locals. Wir haben am Wochenende den Stadtpark-Triathlon, das ist hier in Hamburg echt auch ein Traditionsrennen. Da werden sicherlich sehr viele auch beim Biest gestartet, die nicht den Stadtpark-Triathlon machen werden. Und das ist halt auch ein Ligarennen oder irgendwie Landesliga oder so. Also das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass Bocky und Sebi das Ding nächstes Jahr nochmal auflegen, denn eigentlich ist der Zeitpunkt natürlich total cool, weil das irgendwie so, du hast die Leute, die noch auf Hawaii starten, klar, Nizza ist ein bisschen zu dicht, wobei rein theoretisch hätte man das auch als letzten Hitout machen können, 2 Wochen vorher, wenn man gewusst hätte, dass es eine Halbdistanz ist, mit den Nizza-Distanz, die vorher war, war es natürlich zu lang, aber es ist natürlich, finde ich, so ein unfassbar cooler Saisonabschluss.
Beides, genau.
Da werden sich viele abschießen. Das ist nämlich das, was ich gestern mit Basti auch besprochen hat, der auch gesagt hat, ey, wie cool ist das? Es geht nicht um eine Quali. Es ist einfach nur Spaß. Es ist halt wirklich, und das wird, glaube ich, das werden die Leute merken, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Location. Gerade auch bei dem Wetter jetzt. Es ist halt ein absoluter Traum. Also der Ratzeburger See, die Ruderakademie ist da. Das ist halt auch eine Sporttradition irgendwie. Und die Strecken sind halt super. Das wird, glaube ich, echt ein richtig cooles Event. Und ich meine, jeder, der Bocky kennt, der Sebi kennt, das ist klar, das wird auch drumherum wird cool sein. Und ich freue mich da total. Ich kann leider erst am Samstag hin, also ich schaffe es nicht, am Freitag schon zu kommen. Hoffe, dass ich es noch irgendwie zur Wettkampfbesprechung schaffe. Nee, ich muss zur Wettkampfbesprechung da sein. Die ist ja mandatory, da muss man da sein. Also ich werde um 12 Uhr bei der Wettkampfbesprechung da sein.
Sonst kriegst du eine Minute Zeitstrafe, weil du deinen Helm nicht zumachst und damit aus der Wechselzone rennst wie Starkenburg. Ich habe übrigens, es gab einen richtig guten YouTube-Kommentar unter der Race-Doku von Frankfurt von mir. Deine kommt da jetzt auch noch. Wo ich dann im Video sage, so, ja, auf der Langdistanz juckt mich jetzt nicht, da diese eine Minute Zeitstrafe, dass er stehen musste, das bei der Langdistanz kommt es wirklich nicht drauf an, schreibt so einer, sagt Starkenburg und verliert mit 30 Sekunden gegen Johann Ackermann.
Oh, sehr gut. Aber man muss dazu sagen, der hatte ja auch eine Zeitstrafe.
Ja, 5 Minuten.
5 Minuten wegen Windschattenfahren, das hat er.
Aber der hat doch 4 Minuten wieder rausgeholt, 4,5 Minuten wieder rausgeholt wegen Windschattenfahren, schätze ich.
Ja, mit Sicherheit.
Ah, locker. Ach, oder vielleicht 6. Eigentlich habe ich den geschlagen, weil der hat gecheatet.
10 Minuten. Du hast uns alle vernichtend geschlagen. Weil du bist ja auch 180 Kilometer alleine Rad gefahren. Das ist ja auch so. Deswegen ist es wahrscheinlich
nicht ganz alleine. Also ich bin am Anfang alleine gefahren und dann habe ich sehr
gefahren. Nein,
gedacht,
alles
130
ich weiß.
Und 180 Kilometer ist in Frankfurt keiner gefahren.
Nee, 175, genau, was die ganzen Fahrbezeiten anbelangt. Aber es war auch ohne Neo schwimmen. Ich finde das, also bei mir macht das locker 7 Minuten aus.
Du meinst, dass das die, ist ja auch egal. Die fehlenden 5 Kilometer auf dem Rad sind ausgeglichen, weil kein Neo war.
Ja, genau, was die Zeiten anbelangt. Also ich glaube tatsächlich, bei Leuten, die nicht gut schwimmen, macht das safe 5 bis 6, 7 Minuten aus. 3, 8 mit Neo oder ohne Neo. Das glaube ich schon. Deswegen baue ich auch echt, das wäre auch echt fatal, weil wenn das am Wochenende ohne Neo ist, ich habe ja auch keinen Swimsuit mehr. Den habe ich mir ja von Basti geliehen, der braucht den ja auch. Den hat er auch
ich
sofort.
Ich kann dir meinen leihen.
Ja, super. Ob das dann so viel besser ist, das weiß ich auch nicht. geht dann bis über die Knie, das ist gegen die Regeln. So, aber nee, jetzt sagst du was, ich muss das gleich mal googeln. Wassertemperatur Ratzeburger See. Also als ich in der Vorbereitung geschwommen bin, ich mache das mal parallel. Jetzt machst du mich richtig nervös. Aber ja, als ich vorher geschwommen bin, waren das 22 Grad.
Und, ja, okay. Dann wäre noch mit Neo, also musst du mal
was
gucken,
ist 24,5 oder was? Bei 2 Kilometern? Nee, das ist, je kürzer die Strecke, desto Wassertemperatur.
Mit diesen DTU-Regeln, bin ich ehrlich.
Aktuelle Wassertemperatur beträgt 20 Grad.
Ja, okay. Dann wird es mit Neo sein.
Aber es ist auch nicht der Ratzeburger See, es ist ja der Küchensee. Warte mal, jetzt muss ich da ein bisschen. Ja, jetzt steht er gleich 24 Grad, weil der viel, viel kleiner ist.
Und viel, viel flacher.
Ich glaube, die sind miteinander verbunden.
Oh, und jetzt.
Ah, warte. Wassertemperatur. Küchensee steht nicht drin. Doch, Küchensee auch 20 Grad. Guck mal, das gleiche. Ah, das ist der.
Nein, doch. Oh. Ja.
Insofern ist das, das ist safe. Das ist safe. Sonst ball ich ja selber noch vor dem Messen irgendwelche Dings rein. Eiswürfel okay. Und sowas. Da
ihr
Bock
seht,
drauf.
Görkeman geht auf Risiko, nimmt Neo mit und wenn ohne Neo schwimmen ist, zieht er trotzdem Neo an.
kriegt man eine Zeitstrafe oder wird man dann disqualifiziert?
Ach, keine Ahnung, lass drauf ankommen. Muss mit
eine wichtige Personalie müssen wir noch besprechen, die mir heute aufgefallen ist, wo ich sofort aus Trainersicht natürlich mit offenem Auge hinguck. Coco Klosterhalfen, kennst du.
Mhm. Ja, klar.
Der absolut beste. Bei wem trainiert ihr jetzt? Komm.
Jetzt gerade, die war doch bei hier in Oregon da.
Die war, das war ja das, das ging ja die großen Diskussionen los.
Ach, Dan?
Genau. Ja. Die ist wohl neu. Sie hatte ja die Olympischen Spiele, konnte sie ja nicht mitmachen. Groß ist eigentlich halt eine so der absoluten Top-Läuferin, definitiv. Also die große deutsche Hoffnung und stand dann in Diskussionen. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen, unfassbar. Trainer des Oregon Project selber.
Ja, ich habe gerade selber überlegt, warte, wir müssen googeln.
Ja, also shame.
Das ist richtig peinlich. Genauso wie übrigens gab's auch noch, habe ich auch noch eine Nachricht bekommen. Letzter Podcast, Nils, hast du natürlich einen großen Fehler gemacht. Ich gebe dir noch eine Chance, es zu korrigieren. Position Pommes Pascal Hens. Wo hat er gespielt?
Ich habe nicht von Pascal Hens gesprochen. Pascal Hens war im Rückraum. Ich habe von
Pommes, hast du gesagt, Pommes ist Kreisläufer, der war aber links außen.
Nein, der war, ich glaube sogar, nein, Pommes hat im Rückraum gespielt, weil Pommes Linkshänder ist. Habe ich von Pommes gesprochen? Ich habe gesprochen von wie heißt der denn? Dieser legendäre Kreisläufer Ostdeutschland. Einer der Handballspieler schlechthin. Aber habe ich von Pommes gesprochen? Nee.
Left back ist Pommes, genau, stimmt, hast recht. Ja,
ja, ja,
ja. Du hast von
das
Pommes gesprochen. Ja, ja. Da gab's eine Rüge.
Okay, das
aber
ist ja
zu Recht. Ich glaube, dann war die Rüge.
Auch.
Ich muss mal gucken, ob die Rüge richtig war oder ob der links hinten gesagt hat oder links außen. Aber links, ja, ist wahrscheinlich dann das Gleiche. Ich kenne mich da im Handball auch nicht so gut aus, muss ich sagen.
Warte mal. Aber das meinte ich.
Du meinst diesen Bomber, diesen.
Ja.
Ja, genau. Ich weiß, wen du meinst.
Aber habe ich das auch nicht gesagt?
Nee. Du hast von Pommes gesprochen.
Nee, das meine ich nicht.
Doch, hörst dir nochmal an.
Okay, ja gut. Nee, das ist
aber ist egal. Wir sind ja hier kein Handball-Podcast, Nils. Es sei dir verziehen. Ich habe auch keine Ahnung von Handball. Shame on me, wenn man das haben muss.
Stefan Kretschmer. Ich habe doch von Stefan Kretschmer gesprochen, oder nicht?
Hast du?
Kretschel. Ich meine, ich habe von Kretschel Stefan Kretschmer gesprochen.
Ich habe hier eine Nachricht bekommen.
Dass Stefan Kretschmer so kaputt ist, dass er sich morgens 2 Ibos reinschmeißen muss, um überhaupt aufstehen zu können. Da habe ich nicht Pascal Hens gesagt. Ist auch egal. Auf jeden Fall meine ich Stefan Kretschmer.
Klärt uns auf. Wer alles gehört hat, schreibt uns bitte nochmal eine PN. Wir sind zu faul, das selber nachzugucken.
Genau, und dann ist Klugscheißer, der mich korrigiert hat. Pascal Hens ist Linkshänder, deswegen spielt er im rechten Rückraum. So. Vielleicht ist es auch verkehrt, aber ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher.
Bei Google steht Rückraum links. Aber
ja? Ah, wenn das bei Google steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es stimmt. Ich hätte jetzt geschworen, dass das Pommes Linkshänder ist. Aber gut. Nee, ja, das war ja auch ein Spaß mit dem Flugscheißer. Also ich habe aber an Stefan Kretschmer gedacht. Dann habe ich das in der Aufregung falsch gesagt. Aber du hast recht gehabt, Coco trainiert jetzt bei Dan Lorang. Und das finde ich halt schon super interessant, weil das halt wirklich ja auch wieder so eine, ja, so, das ist ein spannender Weg. Also finde ich wirklich.
Alberto Salazar. So, sorry, Alberto, das mussten wir auch noch nachreichen.
Genau, Alberto Salazar. Genau. Wurde ganz kontrovers diskutiert. Sie hat ja immer betont, dass sie nicht bei Alberto trainiert hat, sondern bei einem anderen Trainer des Oregon Projects. Ist aber auch schon lange nicht mehr da, also trainiert jetzt schon relativ lange auch wieder in Deutschland und ist jetzt bei Dan. Und
das ist richtig spannend.
Super interessant, also das finde ich wirklich super interessant. Auch da wieder krass, wo der Kerl einfach diese Energie und Kapazität herholt. Also ich meine, jeder, der weiß, was da jetzt bei Bora Hansgrohe dieses Jahr mit dem Merch mit Red Bull passiert ist, kann sich vorstellen, dass die Arbeit bei Dan im Radsport auch nicht weniger wird. Und über die Profi-Athleten brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Haben wir, glaube ich, vor ein paar Wochen auch drüber gesprochen, dass auch Taylor Nipp mittlerweile bei ihm ist. Also es ist halt schon krass, wenn man halt einfach überlegt, Lucy Charles, Anna Haug, Taylor Nipp, das ist schon krass. Wahrscheinlich war Frodo, aber ich weiß gar nicht, ob Frodo wirklich, meinst du, dass Frodo so viel Zeit gekostet hat, dass er jetzt dafür drei andere Athleten betreuen kann, weil Frodo nicht mehr da ist?
Boah, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass der einfach wirklich sehr, sehr eigenmächtig auch war. Also einfach, dass es eine relativ einfache Zusammenarbeit war, glaube ich, tatsächlich aus Trainersicht. Aber man weiß es nicht. Aber fand ich auf jeden Fall so interessant, dass ich es nochmal sagen wollte. Denn das finde ich immer spannend, wenn Trainer, ich meine, gut, ist da ein Triathlon-Trainer, also ist anerkannterweise auf der Langdistanz der erfolgreichste Triathlon-Trainer der Welt. Wenn man sich Palmaré anguckt, braucht man, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Eigentlich ist er natürlich Radsporttrainer. Aber wenn dann halt einfach nochmal eine Sportart von außen kommt, das finde ich immer sehr interessant. Und gerade auch beim Laufen, denke ich, können da sehr viele Einflüsse vom Triathlon-Training sich auch positiv aufs Laufen auswirken. Ist dann irgendwann auch schwierig, das hinzubekommen. Das merke ich bei Tabea, weil natürlich das Volumen beim Laufen, das der absolute Kracher ist, gerade auch wenn du so wie Coco jetzt mit einer Verletzungshistorie ankommt, ist es halt schwer, da die richtige Fine Line zu finden. Aber wenn du dann natürlich Input vom Radsport oder vom Krafttraining noch kommt, gerade auch Heat Prep kann natürlich sehr viel Interessantes kommen, was im Triathlon und Radsport vermutlich viel verbreiteter ist als im Laufsport. So, also wird spannend sein, das zu sehen. Also ich glaube, da ist einfach interessant, da jetzt mal hinzugucken und fand ich sehr spannend. Deswegen wollte ich es nochmal sagen.
Behalten wir es mal im Auge. Man weiß, wo der mittlerweile überall seine Finger im Spiel hat, der Dan. Das ist schon absolut Wahnsinn. Und das, ja, also das Athleten von ihm nicht performen, ist auch selten. Also schauen wir mal drauf.
Passiert auch, aber ganz, ganz selten eigentlich der Fall. Und ich denke, dass tatsächlich vermutlich.
Ich denke vermutlich, dass.
Ich glaube, dass der Kontakt tatsächlich auch über Red Bull zustande gekommen ist, weil natürlich jetzt Red Bull bei Bora doch einen sehr massiven Einfluss hat und Coco auch bei Red Bull ist, auch über das Red Bull Center jetzt ganz viel in der Recovery gemacht hat und vermutlich ist da dann halt einfach der Kontakt zustande gekommen und interessanterweise war ja auch der jetzt auch nicht mehr ganz neue Red Bull CEO Oliver Minzlaff war ja selber auch ein hervorragender Läufer, also gerade Kost.
Er macht doch, glaube ich, relativ viel für Coco.
Jahrelang, also ich weiß nicht, ob er Manager ist, er war auf jeden Fall auch Manager von Sabrina Mockenhaupt und natürlich auch da dann sehr guter Kontakt zustande, also auch krass zu sehen, ich kenne ihn wirklich schon sehr, sehr lange, Oliver Minzlaff, oder kenne es übertrieben, ich hatte damals, als er bei Puma war, habe ich von Puma Schuhe bekommen und da habe ich ihn dann mal kennengelernt und jetzt habe ich ihn gesehen bei der Doku, wie Red Bull zu Bora Hansgrohe gegangen ist und schon krass, dass irgendwie so ein Typ, den ich als Läufer wahrgenommen habe, dass der jetzt halt einfach CEO von Red Bull ist. Also das ist schon echt ein krasser Werdegang, also sehr, sehr beeindruckend. Und ich denke, dass da so ein klein bisschen über die Konecke dann vielleicht auch zumindest so der erste Kontakt stattgefunden hat und gedacht hat, so vielleicht wäre das eine ganz gute Kombination und wird spannend. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Coco Klosterhalfen im nächsten Jahr auf einmal wieder Fabelzeiten läuft. Das wollte ich damit sagen.
Es wäre auf jeden Fall ihr zu wünschen, weil Olympia, es war natürlich super schade, dass sie da nicht dabei war. Hätte ich super gerne gesehen, weil sie auch eine der Läuferinnen ist, die da aus deutscher Sicht sehr, sehr, sehr weit vorne mitmischen kann. Einfach von den Leistungen, die sie schon in der Vergangenheit gebracht hat und einfach eine unfassbar beeindruckende Läuferin ist. Also schauen wir mal, was sich da entwickelt in der Zukunft. Aber ich würde sagen, ich habe hier gleich die nächsten Anschlusstermine, Nils. Wir machen heute den Deckel drauf, machen noch hier das Intro natürlich. Und du musst natürlich auch jetzt noch schwimmen gehen, weil das würde ich dir empfehlen, nach nur zweimal schwimmen. Ich habe nämlich sonst ein bisschen Angst um dich, dass du vielleicht sonst schon beim Schwimmen aufs Stand-Up-Paddleboard musst und
das sind ja nur zwei. Es sind nur zwei Kilometer.
SOS rufst, weil die Wade gekrampft hat.
Und mit Neopren. Nee, der Oberschenkel war okay. Also ich bin interessanterweise eine Bahneinheit bin ich mit Basti gelaufen, wo ich auch so dachte, boah, ist das jetzt so schlau. Bin am Tag vorher dann, das war der erste Lauf nach Frankfurt, ich glaube 10 Tage oder so nach Frankfurt und da ging das auch, war gut. Und dann bin ich auf die Bahn gegangen und dann bin ich die schnellste Bahneinheit gelaufen, die ich dieses Jahr gerannt bin. Also, das hört sich am Sonntag.
Also bei dir ist es, wartet's ab bei Görkeman. Am Sonntag beim Biest, nächste Woche reden wir drüber, wird es wie bei Blumenfeld, Frankfurt kam 3 Wochen zu früh.
Also eins ist ganz klar, wenn man diesen Quatsch macht, das merke ich jetzt auch, man braucht wirklich einen Trainer. Also damit will ich jetzt nicht Eigenwerbung machen, sondern das ist einfach, wenn du das selber machst, das ist echt so, ach komm, auch so gestern, als ich dann, mir ist 100% klar, ich werde definitiv nicht mehr fahren als wenn es gut läuft, irgendwie so 210 Watt oder was. Vielleicht mache ich das auch wie Mika. Ich glaube, ich mache das wie Mika.
Ich lasse alles weg.
Ich lasse das Powermeter weg, genau. Ich mache Bumblebee-Modus und dann steige ich vor Fritz Werner vom Rad. Und dann muss er mich beim Laufen erstmal jagen.
Wir werden herrlich schon wieder die Szenarien durchgeführt. Ich mache aber noch kurz Eigenwerbung jetzt, wenn ihr noch einen Trainer sucht, nehmt natürlich unseren Pushing Limits Club, weil da gibt's die Trainingspläne von Nils Görke und den Typ, wie ihr alle wisst, mir schreiben jetzt auch immer mehr Leute, ist Nils wirklich voll, weil ich schreibe jetzt dir lieber mal, weil der liest ja seine E-Mails nicht, da kriege ich keine Antwort. dementsprechend ladet euch unser Pushing Limits Club runter und trainiert da mit den Plänen wie sehr, sehr viele. Und diese Saison haben wir so viele Bestzeiten gehabt schon und feiern können mit euch. Das war einfach geil. Also das nochmal in Eigenwerbung. Und wir müssen jetzt leider hier Deckel Schluss machen. Deckel drauf. Ja. Und wir hören uns nächste Woche. Allen ein schönes Wochenende und bis dann.
Und viel trinken, es wird heiß am Wochenende. Ich glaube, es ist das letzte richtig heiße Wochenende in Deutschland. Und wir hören uns dann nächste Woche bei der 99. Ausgabe. Wir nähern uns der 100. Ausgabe. Mega cool.
Es wird spannend.
Ja, es wird spannend. Schönes Wochenende euch.